Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 100. Vielleicht nennen wir sie auch 100, aber wir sind uns noch nicht sicher. Vielleicht nennen wir sie auch 99,14312,33,93.
99,9 Periode.
Ja, oder so ähnlich.
Finde ich nice.
Weil wir die 100 nie feiern wollten, so alt wollten wir eigentlich gar nicht werden.
Genau.
Wir wollten eigentlich schon vorher
sterben.
Nee. Das alles verkaufen und
reich
die
werden.
Südsee absetzen. Das hat aber irgendwie alles nicht geklappt.
Shit, jetzt
sitzen wir immer noch hier.
Kauft uns doch einfach.
Ja, aber
wir müssen uns einfach trennen und dann wieder ein Revival machen, dann können wir wieder bei Null anfangen.
So in 50 Jahren oder?
Ja, nee, so in fünf Tagen.
Ach so, du meinst, weil das Internet einfach so schnelllebig ist, kann man sich in fünf Jahren.
Ja, genau,
Jahren
das sind ja dann schon irgendwie 2,5 Netzdekaden, da kann man das schon mal machen.
Jetzt ist das Blöde, dass wir heute Skype haben und dein Skype natürlich runterregelt. Das heißt, wenn du sprichst, während wir sprechen, hören wir dich nicht.
Ja, dann mache ich mal diese automatische Anpassung aus.
Ja, mach das mal aus.
Dann hoffe ich mal, dass es besser ist.
Also wir hatten gerade so ein paar Probleme mit Mumble, deswegen probieren wir mal heute Skype. Wir wissen noch nicht, woran es liegt. Der Flydi hört sich doppelt. Aber auch nur er hört sich doppelt. Wir hören ihn nicht doppelt. Ihr hört ihn nicht doppelt. Vielleicht ist der Flydi auch einfach betrunken. Das wissen wir nicht so richtig.
Die ganze Zeit.
Dann würde ich mich ja jetzt auch doppelt hören. Was ich ja gerade nicht tue.
Ich glaube, es stellt sich alles so vor. Das könnte auch.
Naja, ist egal. Wir probieren das einfach mal und schauen wir mal.
Und wenn nicht, fixen wir hoffentlich nächstes Mal das Mumble-Problem. Genau, also diese Sendung wird besser als das 7:1 gegen Brasilien, auf jeden Fall. Weil wir haben so gut wie keine Themen. Und deswegen sind wir hoffentlich heute auch ganz schnell fertig. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer dabei ist, ne? Felix, du bist dabei.
Ja.
Ja.
Ja, bin ich.
Matt.
100.
99,9.
Flydi.
Ja, ich bin auch da, hallo.
Und Ill Trippen, ich bin auch da. Oder hätte ich irgendwas anderes sagen sollen?
Wir hätten uns jetzt alle so brasilianische Spielernamen geben können.
Genau, wir können es ja nochmal
Neymar!
Wie heißen denn?
Nie mehr,
genau.
Spielername.
Rivaldo, Ronaldinho.
Dein Name auf brasilianisch, Gott sei Dank. Ich bin Incha. Incha! Heute mit Incha, mit.
Gott, Name. Ich bin nicht so schnell.
Du bist nicht so schnell, ich auch nicht.
Wo Name was? Auf Brasilianisch, oder?
Einfach mit A am Ende, das ist schon fertig.
Matias A.
Nee, der Nachname natürlich.
Incha, Venza.
Meine wäre Richter. Könnte aber auch irgendwie japanisch klingen dann.
Oh, ich bin Swandro. Das passt
Swandro.
Ja sogar. Swandro.
Sehr schön. Gut, also wir sind alle aufgelaufen. Wir laufen uns gerade noch warm, aber ihr merkt,
wir haben keine Ahnung.
Nee, Ahnung haben wir nie. Also
ja,
das ist ja Qualitätsmerkmal bei uns.
So, und ja. Niveau haben wir ja generell nicht.
Genau. Also auch nichts aufpassen.
Nee, und deswegen haben wir auch so kreative Titel immer, wie oder Themen. Was wollte ich sagen?
Themen haben wir schon lange nicht mehr.
Kapitel.
Themen haben wir abgeschafft.
Stimmt, da müssten wir uns ja vorbereiten für. Ich meinte Kapitel oder Abschnitte. Wie?
Ja.
Tote der Woche. Merkt man ja, total Qualitätsurteil. Und die Cupcakes sind tot. Also zumindest die auf irgendeiner Party irgendwo.
Ja, das ist schon eine Weile her, aber ich hatte das irgendwie noch in der Warteschleife. Und da ist es jetzt irgendwie passiert, dass in Alaska ein Bär durch so eine Deckenglasplatte gebrochen ist, in einen Kindergeburtstag reingefallen ist und die ganzen Cupcakes gefressen hat. Deswegen sind jetzt die Cupcakes Tote der Woche.
Das ist total gut.
Cupcakes.
Ja, also die Überschrift sagt eigentlich auch alles. Alaska Bear falls through skylight into party, eats all the cupcakes. Bam.
Einfach der super Party-Crasher.
Das ist
auf jeden Fall.
Genau. Das war der Überraschungsgast, hallo.
Ja.
Also ich habe gehört, die macht eine Party. Cupcakes?
Einfach mal einen Bär zur Party einladen, kann man schon machen.
Das ist halt blöd. Und wenn man sich selber einlädt, ist halt noch schlimmer.
Ja, da kommen dann vielleicht auch die Bären dazu, die der Mike mal gepickt hat, die so machen.
Partybären.
Ja.
Partybären.
Kannst irgendwie nicht drücken, diesen Link.
Du musst ihn mal.
Ja, den musst du dir kopieren, weil der ist irgendwie komisch.
Der hat einen komischen Ausrufezeichen.
Der ist von dabei. CBC News. Ja.
Kann nicht gut sein.
Ups, jetzt hab ich gut gemacht. Wo wir schon bei einer Party sind, ich habe gehört, es gibt demnächst im Internet so eine andere Party mit Kartoffelsalat.
Größte fucking Party überhaupt.
Wir haben eine neue Kategorie, das Jo der Woche.
Das ist Jo.
Wird gestiftet. Der sinnfreisten Internetaktion.
Haben wir dafür auch einen Sponsor? Ich finde ja, für solche Kategorien können wir auch ruhig sponsoren.
Ja, also ich meine, wer sollte das sponsoren? Also es geht ja im Prinzip darum, jetzt müssen wir das Internet abschalten. Also unser Sponsor ist natürlich die CDU.
Auf jeden Fall. Ich meine, ey, wenn wir das Internet nicht abschalten, dann kommen irgendwann die Leute und machen Kartoffelsalat-Partys im Internet.
Oh mein Gott, nicht. Kartoffelsalat.
Das Schlimmste.
Die Kartoffelsalat gehört verboten.
Fängisch.
Ja. Ja, um was geht's?
Jemand hat Kartoffelsalat angeboten zu machen bei Kickstarter mit einem $10 Goal und die Gemeinschaft des Internets hat beschlossen, ihm sehr viel Geld zu geben, sodass er viel mehr Kartoffelsalat machen kann.
Mhm. Ja. Er kann jetzt ganz viele Kartoffelsalat machen.
Ja. Also ich habe das mal so ein bisschen überflogen. Das ist auch irgendwie nur sehr verspätet bei mir angekommen. Und irgendwie scheint es ja so gewesen zu sein, dass es halt so ein Witz war, hey, wenn ihr hier $10 spendet, dann mache ich Kartoffelsalat. Und wenn ihr $35 spendet, dann macht er viermal so viel Kartoffelsalat.
Und es gibt ein Kochbuch. Gab es da nicht irgendein Kochbuch?
Ja, nach den
da gab es dann irgendwie ab $100 waren es dann irgendwie, dann macht er zwei unterschiedliche Rezepte und als es dann plötzlich ganz, ganz viel mehr Dollars geworden sind, hat er gemeint, ja okay, jetzt holt er sich Rezepte von dem tatsächlichen Koch oder jetzt stellt er den Koch ein und jetzt mietet er irgendwo eine Halle, wo er dann eine Kartoffelsalatparty macht.
Genau, also das Problem ist halt, er hat die Leute quasi, die genug gespendet haben, hat er gesagt, die können bei ihm in die Küche kommen und dann waren es halt mehr als irgendwie 5 und dann braucht er jetzt eine riesige Halle und zwar irgendwie für 10.000 Leute, wo er die größte Kartoffelsalat-Anrichtungsparty macht überhaupt.
Ja, also der letzte Stand war, dass er irgendjemand engagiert, der quasi die komplette Kartoffelsalatparty filmt und dann eine Halle mietet und dann irgendwie Kartoffelsalat-Catering für alle, die gebackt haben, macht.
Genau.
Ja.
Und das Besondere, also bei $2 Kartoffelsalat sagt er deinen Namen. Und das sind jetzt nicht gerade wenig Leute, die er dann quasi den Namen vorlesen muss. Das ist gerade bei 5.000 Leuten oder so, wo er die Namen dann einzeln vorlesen muss. Und er hat einfach den ganzen Tag oder den nächsten Tag nur vor, diese Leute zu sagen.
Das ist schon wieder ein schlechter Stundenlohn, oder?
Das ist ganz schön doof, ja.
Ja, was lernen wir daraus? Also ich meine, wir hatten uns ja irgendwie schon vor einer Weile nochmal
wie diese Facebook-Partys einfach.
Über Kickstarter unterhalten und dass da komische Projekte drauf sind und dass man irgendwie Probleme hat, wenn man da Geld gibt, dass man ja gar nicht weiß, ob die wirklich das machen, was sie sagen.
Ich glaube, der wird schon Kartoffelsalat machen.
Der mag einfach wirklich Kartoffelsalat und hat einfach mal so ein...
Er hat gesagt, er hat noch nie Kartoffelsalat vorher gemacht. Das war nämlich eins von seinen Risiken, dass der Kartoffelsalat vielleicht nicht gut wird.
Ach so, deshalb durfte er es erst kickstartern, weil er es noch gar nicht konnte vorher.
Ja.
Also man darf nichts kickstarten, was man noch nicht, was man schon kann.
Weiß ich nicht, ist das so?
Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich lasse das kickstarten, Leute sollen mir zugucken, wie ich Google aufrufe, ja, dann wird Kickstarter das sofort ablehnen.
Ja, aber wenn ich sage, ich rufe das erstmal 4chan auf, dann geht das schon, oder? Wenn ich sage, dass ich noch nie auf 4chan war.
Glauben wir dir alle. Ja, das ist halt irgendwie, kann diese Brezel mehr Likes haben als der Papst.
Mhm. Geht schon.
Dummerweise halt mit Geld.
Ja.
Ja, ist schon so. Funktioniert
auch das? Das hat auch so einen Kettenbriefcharakter. So, oh, wenn du diese Mail nicht weiterleitest, dann werden Kinder gekidnappt oder so. Mhm.
Ja, aber das kostet dich noch nichts. Ja. Das ist ja noch nicht, da ist der Druck.
Außer meine Würde.
Ja, bei dir vielleicht, aber alle anderen klicken halt weiterleiten, scheiß drauf. Aber da musst du ja jetzt wirklich noch Geld geben und es funktioniert trotzdem. Das ist so ein bisschen...
Also anscheinend sind da ein paar Leute wieder abgesprungen, ne? Also gestern war der Stand irgendwie bei 58.000, jetzt ist er nur noch in Anführungszeichen bei 44.000.
Oh oh.
Und anscheinend kann man da wieder raus, was ich noch gar nicht wusste.
Doch, bei Kickstarter kannst du natürlich dich wieder entkickstarten.
So ein Bullshit.
Aber halt nicht, nachdem es fertig geworden ist. Also das dann zu.
Naja, okay.
Apropos
Krautreporter, ich will wieder raus.
Apropos Kickstarter, es gab ein anderes Kickstarter-Projekt, beziehungsweise es war Indiegogo. Ich mach das hier immer nach vorne, weil das nicht mehr ist. Und das war einfach der größte Bullshit überhaupt, den ich in ganz viel Zeit Internet gelesen habe. Und zwar ist das eine Box, die ist jetzt, das Projekt ist leider offline, Wi-Fi X hieß es. Und die haben gesagt, ja, du kriegst eine Box und da hast du Internet drauf. Und zwar überall, egal wo du bist. Und du kannst es mit 10 GB Internet maximal aufladen und dann hast du diese 10 GB Internet, bis du es wieder neu aufgeladen hast. Und ich glaube, sie haben nicht verstanden, wie dieses Internet funktioniert.
Doch.
Weil so funktioniert es nicht.
Du hast da 10 GB Internet drauf.
Ja, genau. Und dann
also kannst du Teil der Wikipedia.
Genau.
Dann kannst du es nach und nach abschnorcheln. Ja. Und wenn das halt alle ist, dann ist es aus.
Ja, und
da musst du weitere Teile
der Wikipedia halt
neu draufladen.
Wie der Truck oder der Sprinter, der irgendwie in Afrika dann in irgendwelche Dörfer kommt und halt die Webseite, die du vor einem Monat angefragt hast, mitbringt, ja.
Genau, der bringt die ausgedruckt mit.
So. Ja, nee, Internet, also der cached die dann.
Ja, genau.
Ja.
Ich hab mal,
da hast du dann 10 GB von, nur sie suchen aus, was du kriegst.
Wahrscheinlich kriegst du den Google Cache, den ich jetzt hier auch einfach direkt von dieser Seite mitbringe, weil da kann man es dann raufklicken und sich mal durchlesen, was das für ein super riesiger Quatsch ist.
Und das war auch ein Kickstarter-Projekt?
Ja, die haben irgendwie $100,000 gesucht und damit wollten sie dann einfach nach Muxico. Oh nee, ist kein Text mehr dazu, das ist ja blöd jetzt.
Und haben sie es geschafft?
Braucht man nicht.
Wir haben sie nicht geschafft.
Natürlich nicht, das ist direkt gekickt worden von Kickstarter, beziehungsweise von Indiegogo, weil das einfach riesiger Scam ist. Und das ist nicht in Ordnung einfach.
Gut, aber trotzdem kann man jetzt witzige Projekte oder blödsinnige Projekte machen, wie, also diese Kartoffelsalat-Geschichte ist jetzt nicht wirklich
nicht schlimm, aber er hat halt
nicht schlimm, aber nicht sinnvoll.
Ja.
Und trotzdem finden sich einfach genug Leute, die da mitmachen. Warum?
Weil es geht.
Weil sie genug Geld dazu haben, weil sie Spaß dran haben, alberne Dinge zu tun. Ich meine, warum sind wir früher in Schwimmbäder eingebrochen, oder?
Du bist
oh, was? Nee, das, ja.
Da hat sich aber jetzt einer verraten.
Ups.
Warum bist du in Schwimmbäder eingebrochen, Fleidi?
Jetzt erzähl mal.
Ja.
Was?
Wo und wann genau? Und
genau. Ist es schon verjährt?
Ja, ja.
Ja,
reden wir nicht. Ich rede jetzt zu Leuten, die das auch getan haben.
Ja, nee, ist klar.
Okay.
Wir sind nicht der anonyme Club der Schwimmbäder-Einbrecher. Sorry, das nebenan. Nebenan im Internet. In den anderen 10 Gigabyte.
In den 10 Gigabyte nebenan. Super. Okay. Naja, okay, Leute haben Geld und wissen nicht, was sie mit dem Geld tun, also schmeißen sie es auf Kartoffelsalat oder auf komische andere Projekte. Ich weiß nicht, ob das nicht Kickstarter langsam ein bisschen ab absurdum führt, aber
sei es. Meinst du? Ich glaube ja nicht.
Du meinst, das schafft jetzt ein Projekt vielleicht, aber die anderen zigtausend Satire-Projekte gehen unter, oder?
Nö.
Wie nö?
Wenn Leute das machen wollen und Satire quasi machen wollen, dann ist das Internet der richtige Platz für.
Deswegen also du findest es gut?
Ich finde es in Ordnung. Ich finde es genau richtig. Und wenn die Leute die mit Geld bewerfen, dann haben sie nämlich verkackt, weil dann müssen sie es machen. Und das ist ein super riesen Pain, das werden sie dann sehen und dann haben sie quasi verkackt. Das ist wie diese Facebook-Party,
nee, die sie dann ja nicht machen.
Öffentlich angekündigt haben und dann kann man für 300 super Millionen Leute und es ist halt einfach kein Spaß dann mehr. Das ist nämlich ein riesen Pain.
Dann wird's auch wenn die Polizei auch mit vor der Tür steht.
Ja,
halt ja, aber theoretisch musst du es ja trotzdem nicht machen. Du kannst ja einfach das Geld einsacken und gehen.
Ja, nach Muxico, genau. Zu den Leuten von Wi-Fi X und I Find.
Ja, das war's nicht, aber das ist ja nicht durchgegangen.
Ja.
Matt, was sagst du zu dieser ganz traurigen Geschichte?
Ich bin da so zwiegespalten. Einerseits denke ich mir die ganze Zeit so, ja komm, also der erste Gedanke bei mir ist da immer, lass uns das Internet abschalten, komplett, ja, die Frau Merkel soll den Stecker ziehen.
Die Frau Merkel soll den Stecker
ziehen? Ja, weil in Deutschland macht die das. Und die hat die Hoheit über den Internetstecker, den einen großen. Und das
ist der eine D-Link.
Ja, der eine. Die einzige Fiberleitung in Deutschland, die funktioniert.
Der in Berlin steht.
Und also wirklich, das ist so, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, ein bisschen wie Felix gerade gesagt hat. Also, wenn man halt einfach mal hingeht und sagt, das Internet oder Kickstarter oder wie man das Ganze auch nimmt, das ist halt wie ein Theater. Also, der Ort eines Theaters, da kann halt mal irgendwie was Ernstes laufen, was dich kulturell weiterbringt. Da kann aber halt auch mal Mario Barth auftreten. Und dann
Ja.
Also, ne?
Kennst du?
Ja, genau. Kennst du? Weißt du, hier Internet, ja, Kartoffelsalat. So, hat meine Freundin gemacht. Meine Freundin, Kartoffelsalat.
Lustig.
Fernbedienung. Und
trotzdem zahlen Leute dafür Geld, meinst du?
Ja, genau. Also, das ist halt, wenn du weißt, das und das kann da beides passieren, ernsthaft wie Schwachsinn, okay, who cares? Also.
Es geht, es wird halt passieren. Und
ich würde mir halt auch mehr wünschen, dass da mehr Sinnvolles passiert, aber vielleicht ist es auch so, weil gerade nichts anderes passiert ist und nur Fußball ist. Fehlt mir so ein bisschen was Sinnvolles im Internet gerade.
Also das Coole ist halt, dass das Internet so riesengroß ist, dass quasi die ganze Zeit beides passiert. Und das ist halt einfach cool.
Ich weiß nicht, wenn ich so in die Shownotes hier reingucke.
Ja, wenn du in unsere Shownotes reinguckst, aber das Internet selber passieren ja ständig die ganze Zeit coole Sachen und auch doofe Sachen.
Im Internet passieren Dinge.
Ja,
richtig. Ich würde generell einfach mal sagen, das Internet ist halt auch so ein Spiegel der Gesellschaft und da passiert halt irgendwie alles. Und da passieren halt auch dumme Sachen, weil es gibt halt auch dumme Leute oder es gibt irgendwie kluge Leute, die auf dumme Ideen kommen oder es gibt Leute, die gerade in einer albernen Stimmung sind und alberne Dinge tun oder betrunken sind oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht so generalisieren wollen, ob wir das jetzt haben wollen oder nicht, das passiert halt.
Ist halt die Frage, inwiefern das ein Spiegel der Gesellschaft ist, insofern als das halt die ganzen anderen vielen Leute, die kein Internet haben oder sonst wo auf der Welt leben, wo sie kein Internet haben, die können ja nicht teilhaben. Also es ist ja wieder so eine Filterbubble.
Ja, aber in dem Fall eine, sagen wir mal, eine Filterbubble in großen Teilen der westlichen Welt. Und ja, also sagen wir mal so, in Deutschland würde ich schon sagen, dass es ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Mhm. Ja, das Internet ist halt die Gesellschaft, das ist so einfach.
Ja, eben.
Und deswegen muss es gar kein Spiegel sein, sondern es ist einfach das, was die Gesellschaft ausmacht gerade. Und
ja,
also die Leute, die halt keinen Zugang oder Zugriff zum Internet haben, die sind dann quasi von der Gesellschaft nicht Teil dieser Gesellschaft.
Ja.
Ja, machen wir weiter.
Ingo guckt nachdenklich.
Ja, es ist.
Ingo, sag doch auch mal was.
Nee, ich glaube, es ist alles gesagt dazu.
Was?
Ja.
Du kannst nicht dazu nicht alles gesagt
doch,
haben,
weil du weißt ja, ich berufe diese Show hier immer ein, damit ihr mir das Internet erklärt.
Okay. Ja. Felix hat super zusammengefasst, das Internet ist die Gesellschaft.
Ja,
genau.
Überraschend, aber.
Die Gesellschaft ist das Internet ist die Gesellschaft. Gut. Okay, na dann können wir ja weitergehen.
Ich finde, jetzt können wir auch die Sendung direkt abbrechen, weil wir schon alles gesagt haben.
Alles erklärt. Den Rest könnt ihr nachlesen.
Nee, wir haben das Internet erklärt, damit haben wir eigentlich alles erklärt.
Haben wir damit die Gesellschaft erklärt.
Final in Folge 100 Internet erklärt.
Aufstehen. Ja, das da ist doch ein super Zeitpunkt, um Schluss zu machen, oder?
Ja. Eigentlich so. Rotes X. Fertig. Ja.
Aber ich meine,
aber nichts.
Aber wir müssen ja damit leben dann irgendwie, weil die Gesellschaft besteht ja auch aus allen möglichen
Leuten. Du kannst auch offline gehen.
Naja, aber da bin ich ja immer noch in der Gesellschaft. Da muss ich mich ja auch noch einbunkern irgendwo.
Ja.
Das könntest du machen.
Und
gucken, und jetzt bestell dir mal den Beton für deinen Bunker, wenn nicht bei Amazon, ja?
Genau, wo kriegst du den sonst her? Obi oder was?
Obi gibt's nicht.
Willst du raus in diese Welt gehen oder was? Betonbunker im Spar-Abo.
Ja. jede Woche ein bisschen Betonbunker. Aber auch dann brauchst du ja irgendwie noch Essen und so. Also vielleicht sollte man sich einfach auf den Mars schießen lassen, nur mit netten Leuten.
Ach stimmt, und da brauchst du kein Essen mehr, oder wie?
Nee, aber da könnte man ja dann alles selber anfangen, neu zu entwickeln.
Zum Beispiel, wenn du stirbst, dann kannst du anfangen, Essen zu entwickeln.
Nein, wir machen dann Habitat und dann wird da alles.
Wer macht das für dich? Du machst es für
ich
dich?
Ich mach das,
auf jeden erst Fall. Erstmal schicken wir da ganz viele Sklaven hoch, die bauen das auf.
Die bauen erstmal schöne Pyramiden, so wie es gehört.
Okay, funktioniert alles nicht.
Ja, nee,
ich habe übrigens gerade nachgeguckt, bei Amazon.com bekommt man nur sehr kleine Dosen an Beton.
vielleicht doch bei eBay kaufen. Das ist
ein kleiner Bunker.
Ja, also ich weiß, es gibt, das ist sehr seltsam, es gibt bei Amazon.com größere Mengen Gleitmittel als Beton. Also ich habe schon mal irgendwo einen
Gleitmittel
Link.
Gleitmittel als Beton?
Ja, an mir ist schon mal ein Link vorbeigeflogen, wo man irgendwie, ich weiß gar nicht,
200 Liter?
Nee, irgendwie so ein 100-Gallonen-Fass Loop.
Ja, damit kannst du deinen Bunker, wenn du ihn gebaut hast, nämlich von innen auskleiden, dann kannst du immer so drin rumrutschen.
Oder per Mertesacker geht demnächst nicht in die Eistonne, sondern in Gleitgel.
Also das waren übrigens kein 100, sondern 55.
Es waren 55.
Ich hab's auch gerade rausgesucht.
Ich poste es mal in den Chat. Können wir auch in die Shownotes packen. Ja.
Aber ich krieg die Affiliate Money dazu.
Ja, auf jeden Fall, wenn sich jemand bestellt, dann. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein Lebensprojekt. Du investierst einmal 1433 Dollar für Gleitmittel und dann brauchst du nie wieder nachfüllen.
Ich möchte es einmal in meiner.
Nie wieder nachfüllen.
Wird aber auch immer schlecht, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so eine Kinderpool-Geschichte, wo man dann Gleitmittel reinwirft und dann irgendwie Schlammcatchen
ich
macht.
Ich frage mich gerade, ob es das wirklich
Kinder-Schlammcatchen.
Wie bei Handseife, ob es dann so und jetzt hier den Nachfüllpack billiger gibt.
Ja, dann kriegst du 55
Gallonen. Ja, ich meine, das siehst du ja, dann kaufst du dir halt ein Fass.
Wow. Kannst du mal nachfüllen, nice. Es gibt sogar billiger.
Oder du kannst halt deine ganze Nachbarschaft damit versorgen. Jeder schön, kann mal ein bisschen was abfüllen.
Genau, könnte ich mal eine Tasse Gleitmittel haben?
Genau, wir einmal mit der ganzen Nachbarschaft wird einmal zusammengelegt, um ein riesiges Fass Gleitmittel zu kaufen.
Ihr müsst übrigens schnell sein. Amazon sagt mir gerade, das ist nur noch eins auf Lager von den Fässern.
Das ist wahrscheinlich schon seit Jahren.
Ist wahrscheinlich gleich weggekauft.
Okay. Und eine Loop Pump included. Best Value.
Oh. Komm, wechselt mal das Thema und kommen mal zum Naming-Fail der Woche, weil das wird nicht besser jetzt hier.
Ich bin ja sehr irritiert davon, dass Leute, die dieses Fass gekauft haben, auch einen super 2500 Dollar Objektiv mit super Brennweite und super Zoom gekauft haben.
2000? Bei mir sind es 25.000.
Nee, du.
25.000,
das kann ich dir erklären. Die Leute gucken halt da durch, fotografieren irgendwelche Nackten und brauchen danach das Gleitgel.
Die brauchen, ach so, aus der Entfernung meinst du? Das sind die ganzen Spanner auf dem Hochsitz.
Genau.
Ja, nee, oder die machen Schlammcatchen mit irgendwie Objektiven als Waffe.
Macht
Sinn. Könnte man ja auch tun, wenn man das Geld dazu hat.
Macht total viel Sinn.
Also auf jeden Fall haben die Leute viel Geld, die das machen.
Es ist so.
Lassen wir das dabei. Naming Fail der Woche.
Jetzt muss einer Flydie auch sagen. Flydie, du musst es sagen.
Ja, Rosetta Flash, wo wir gerade beim Thema Gleitmittel waren.
Was ist es?
Ich sag jetzt nichts mehr dazu.
Doch, was ist es?
Was ist es?
Der Felix hat sich dazu informiert, hat er gesagt.
Ich habe gesagt, dass ich es gelesen habe. Ja,
ja, und dann erzähl.
Das ist quasi eine neue, coole Art, quasi ein neuer Web-Angriff, wenn man es jetzt kurz zusammenfassen will. Und zwar ist es eine andere Möglichkeit, dieses Same-Origin-Policy quasi zu umgehen. Und zwar mittels
JSONP.
JSONP und SWF, also dem Flash-Zeug. Mhm. Und zwar grundsätzlich ist so die Idee, du hast JSONP, was die Möglichkeit hast, dass du da einem Callback mitgibst. Und dieser Callback muss natürlich normalerweise darf nicht Binary sein, sondern muss quasi ein langer String sein und der gibt dir dann entsprechend wieder was als zurück. Und zwar dort ist es dann so, dass wir ganz kurz versuchen, das zusammenzufassen.
Also ich kann JSONP erklären.
Genau, mach du mal JSONP, erklärst. Genau.
Also JSONP ist ja das Problem, man hat sowas wie eine Same-Origin-Policy in einem Browser. Das heißt, ich kann so XML-HTTP-Requests zum Beispiel von meiner Seite in Richtung Twitter nicht machen. Also jetzt mal angenommen, ich möchte mir auf meiner Seite einen JavaScript-Mashup bauen, was irgendwelche Daten von Twitter holt. So, über JSON. Dann würde das so im Normalfall nicht funktionieren, weil mein Browser quasi den XML-HTTP-Request nicht ausführen würde, weil das auf eine andere Domain geht, weil das eine andere Origin ist. Was aber allerdings gehen würde, ist über JavaScript einen Script-Tag in die Seite einzubauen, mit dem Ziel, indem ich als Source eine URL bei Twitter angebe, die mir JSONP zurückliefert. Und zwar ist es dann JSON, was ja im Endeffekt eigentlich, sagen wir mal, kastriertes JavaScript ist. Und das wiederum wird dann quasi in die Seite eingebunden, geladen. Und wenn es geladen ist, wird der Code evaluiert. und einer in deinem JavaScript definierten Funktion übergeben. Hat man das ungefähr so verstanden?
Ingo, hast du es auch verstanden?
Ich weiß, ich habe abgeschaltet.
Oh, Ingo.
Ja, also die Idee, also sag mal, um es mit einem Satz zu erklären, die Idee von JSONP ist, du kannst mit XML-HTTP-Request kein JavaScript von fremden Seiten laden, also bindest du die fremden Seiten in einem Script-Tag in deine Seite ein, was dann und dein Browser inkludiert das dann quasi wie ein JavaScript, was von anderen Seiten nachgeladen wird. Es ist aber kein richtiges JavaScript, sondern ist es ein Haufen JSON, der dann quasi als JavaScript evaluiert wird.
Genau. Und hier ist es so, dass das JSONP, dieser Callback-Endpoint, wird hierfür missbraucht, dass es so aussieht, als würde von dieser Webseite ein Flash quasi eine Flash-Applet nachgeladen werden. Und zwar, das liegt daran, weil das quasi so von deinem Browser gepasst wird, dass, dass diese JSONP-Rückgabewert aussieht wie so ein Shockwave-Flash-Plugin Applet. Und das ist nicht ganz trivial, das so zu erreichen, weil normalerweise sieht so ein Applet, wenn man das einbindet, ist so ein Stück Binary-Blob. Aber hier der das Rosetta Flash ist baut quasi darauf auf, dass du diese Binary nicht unbedingt immer als quasi das Binary nicht immer quasi nicht genau das Binary zu ASCII gemacht wird. Das heißt, sieht aus wie Text. Und zwar ein bestimmter Subset, dass es dann quasi so ist wie Base64, kann man sich das vorstellen. Weil Base64 macht ja auch Sachen, die normalerweise Binary sind, zu einem Stück Text, was man dann zum Beispiel per E-Mail verschicken kann oder so, damit es da nicht kaputt geht oder irgendwelche Nullbytes drin sind oder sowas.
Ja, ich glaube, deswegen auch der Name Rosetta, weil der Rosetta-Stein, das war ja so ein Teil, wo irgendwelche bestimmten Texte in mehreren Sprachen draufgeschrieben sind und den konnte man dann benutzen, um irgendwie die Sprachen, die da drauf sind, irgendwie zu entziffern, weil man, wenn man eine davon kennt und den Text entziffert hat, dann kann man dann quasi daraus die Strukturen, die Formen der anderen herleiten.
Genau, und der Artikel bzw. der Blogpost beschreibt ziemlich cool, wie das gemacht wurde und welche Techniken dafür quasi angewandt werden. Zum Beispiel hast du einmal quasi den SWF-Header. Der ist normalerweise auch so ein Blob, wo drin steht so Signatur, Dateilänge und eine Checksumme und die halt Daten. Und du musst quasi erstmal dafür sorgen, dass dieser Header alles Text wird. Das ist muss auch nicht ganz stimmen, weil dieses Parsing von dem Header ist ein bisschen so wie HTML ist. Das heißt, wenn es ein bisschen kaputt ist, ist es nicht ganz so schlimm. So, danach hast du den zweiten Teil, das Compressed, also, und dann hast du ein Stück Zlib Compressed Data, also quasi Daten, die du gepackt hast, damit die kleiner werden. Und du musst jetzt quasi wieder, oder dieses Rosetta Flash sorgt dann wieder dafür, dass du diese Daten, die normalerweise Zlib compressed sind, dass die aussehen wie ASCII-Text. Und er beschreibt hier genau, wie das funktioniert und dass du da krasse Mathe-Magic draufwirfst und dann hast du auf einmal dann nur noch Text unten dran.
Hm. Und dann, also ich glaube, der nutzt irgendwelche Eigenschaften von dem Huffman-Encoding, was dann normalerweise verwendet wird, um das zu dekomprimieren aus.
Genau. Ja. Und Antler 32, was da irgendwie auch mit reinspielt. Mhm. Jedenfalls die Grundidee ist, quasi Binary so wie Text aussehen zu lassen, damit du es als Object-Code in die Website des Angreifers beziehungsweise von dir einbauen kannst, damit es dann so aussieht, als würde dieses SWF zum Beispiel von Google kommen, von der Google Mainpage, und dann kannst du von dort aus wieder, wenn dieses SWF ausgeführt wird, hast du quasi Zugriff auf die Cookies und von der anderen Seite, zum Beispiel von Google, und kannst entsprechend wieder diese Cookies abgreifen und dir selber schicken. Und das ist so die Grundidee.
Also ich glaube, also genau, die Idee ist quasi, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn da der Angriffsvektor, aber ist schon klar, du kannst quasi irgendwie eine Seite bauen. Da ist ein JavaScript drin, was so ein JSONP-Call macht auf verwundbare Seiten. Und dann kannst du theoretisch, wenn alles funktioniert, Cookies und so weiter von diesen Seiten über Flash ausliefern.
Genau.
Auslesen.
Genau, also du machst,
okay.
Du machst, unten ist ein Stück Beschreibung. Du hast also quasi Object, Type, Application, Shockwave Flash. Und dann Data sagst du HTTPS, der JSONP-Endpunkt. Und dann dein ASCII-Magic und dann kommt es entsprechend wieder so von der Webseite zurück und wird dann ausgeführt in dem Kontext von der Webseite, die du angreifst.
Ja, okay, ich verstehe.
Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil Mathe-Magic drauf geworfen und dann gewinnen.
Einfach mal das Richtige machen.
Genau.
Ja, das ist halt schon eine Leistung, das so hinzukriegen, dass es dann quasi, wenn das wieder im Browser dekodiert wird, dass es tatsächlich dann valides Flash ist, was auch das Richtige tut.
Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Und cool beschrieben, gibt wohl auch ein, auf der, macht auch irgendwann mal einen Vortrag. Genau, auf der Hack in a Box in Malaysia. Ich weiß aber nicht, ob es dafür, ob man sich das auch irgendwann anschauen kann. Jedenfalls sehr cool, sehr ausführlich beschrieben und mit viel Example-Code und plus eins und like.
Plus der Name ist nicht ganz.
Ja, so ist es halt. Gut, MongoDB ist auch kein guter Name.
Man kann nicht alles richtig machen.
Man kann nicht alles richtig machen, genau. Ja.
Und man kann
aber man kann alles kaputt machen. Man
kann alles kaputt machen, genau.
Und wir können froh sein, dass Flash irgendwann stirbt.
Genau, er hat sogar den Sample-Code auf GitHub, das heißt, es ist quasi noch mehr super viel gut und besser. In Go, das heißt, du kannst es dekompilieren und dann ausführen und dann macht es bestimmt irgendwie das Richtige. Sehr schön.
Weiter. Okay, dann zu den News.
Gehen wir zu den News.
Genau. Android kann jetzt auf den Chromecast spiegeln.
Genau, eine Sache, die auf der I.O. angekündigt worden ist, die ist jetzt auch schon da. Und zwar im Prinzip, vereinfacht gesagt, ist es wie AirPlay. Also man kann jetzt mit seinem Android-Device auf seinen Chromecast mirrorn, sein Device.
Und das ging davor nicht direkt, nicht so, ne? Das war davor
das
nur
mirrorn
so.
Ging, glaube ich, nicht direkt
so. Das, du konntest zwar Daten hinspielen,
genau.
Aber
also ja. das quasi so wie bei AirPlay, wenn man zum Beispiel AirPlay mit einem Raspberry Pi benutzt, dann ist es immer noch so, da kann man dann quasi irgendwie aus dem Podcast-Player oder aus dem YouTube-Player oder sonst was raus, kann man das Video an den Raspberry Pi schicken und der spielt es dann auch über AirPlay ab. Aber die haben diese Mirror-Funktion noch nicht implementiert. Wenn man das Ganze jetzt auf dem Apple TV macht, dann kann man da das, also zum Beispiel vom iPhone oder vom iPad oder ich glaube selbst vom Mac, kann man da das komplette Display an den Fernseher oder was auch immer an dem Apple TV angeschlossen ist, schicken. Und das geht jetzt, so wie ich das verstanden habe, auch mit Android.
Genau.
Schön.
Und das soll auch irgendwie mit den Chromebooks dann bald kommen, wenn da das nächste rauskommt.
Ist da auch dann irgendwie geplant, das auch mit Browser-Support zu machen, dass man dann quasi, Google hat ja zumindest Chrome, wo man sagen könnte, die könnten das da einbauen, dass man da über den Browser streamt.
Dazu habe ich noch nichts gehört oder gelesen.
Okay.
Aber was jetzt wohl geht auch mit Chrome, ist, dass man damit jetzt Linux-Systeme steuern kann. Also ein bisschen das, was TeamViewer ja auch kann, irgendwie, dass so Systeme.
Chrome Linux-Systeme steuern? Mhm.
Hey. Gibt eine.
Hast du da quasi SSH drauf? Und
nein.
Die Oberfläche. Was läuft denn da?
So, oder das, was so ähnlich, also du kannst ja dann über Skype kannst du deinen Desktop zum Beispiel freigeben und du kannst aber über TeamViewer oder andere Software auch deinen Desktop wirklich steuern lassen von jemand anders. Über, also entfernt so Remote-Hilfe und so.
Genau. Das ist so das Standardwerkzeug, was ich zum Beispiel einsetze, wenn meine Eltern mal wieder Computerprobleme haben oder so oder ich irgendwas bei denen umstellen muss oder so.
Übrigens, TeamViewer ist jetzt irgendwie für 1,1 Milliarden irgendwie gekauft worden für jemand anderes.
Ach was?
Ja, wurde vor kurzem verkauft.
Ja, vor längerer Zeit schon, über einem Monat oder so, aber jetzt ist es aufgedeckt worden.
Es hat halt niemanden groß interessiert, weil es halt
ist
halt nicht in Berlin, ne? Nee,
ist nicht in Berlin, aber genau, kommt hier aus der Gegend, also Göppingen ist ja nicht so weit weg.
Ja, beutet keine Leute aus.
Und ist nicht in Ordnung. Milliarden, das ist schon über eine Milliarde. Das ist,
Also ich meine, ich habe das schon gesehen, dass die auch Lizenzen verkaufen, aber die zwingen einen ja nicht dazu.
Nee, wenn du es privat benutzt, brauchst du es nicht, aber wenn du es
Ja, okay, es gibt dann wahrscheinlich so Helpdesks und so Geschichten, mit denen sie dann halt viel Geld machen.
Ja. Ja. Das muss ja nicht schlecht laufen.
Ich kenne einige Unternehmen, die das professionell einsetzen, also auch gerade im IT-Dienstleistergeschäft, dass sie das halt dann als White-Label-Lösungen entsprechend verticken, und da kannst du dann halt nicht deinem Kunden jedes Mal sagen, ja, und dann klicken sie noch auf das, ja, ist privat und so.
Mhm. Ne? Ja, ist klar.
So, Skype sollte das mal machen, ne?
Na, Skype gehört Microsoft, die haben genug Geld.
Ja, die machen das ja mittlerweile als anderes Geschäftsmodell.
Mhm. Verkaufen. Genau, es gibt ja auch noch so ein paar andere Applikationen, aber unter anderem kann das halt auch der Chrome. Du konntest ja auch über Hangouts irgendwie schon zumindest deinen Desktop mal zeigen, dass den anderen sieht. Und jetzt kannst du den, gibt es auch wohl eine Erweiterung, eine Remote Desktop Erweiterung, die du runterladen kannst für den Chrome, und die geht jetzt wohl auch unter Linux. Scheinbar ging sie vorher nur unter irgendwelchen anderen Systemen. Funktioniert jetzt aber wohl auch unter Linux. Ich habe sie noch nie eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut funktioniert, ob das wie überhaupt, ob man dann da, doch für Android gibt es wohl auch eine spezielle App, dann könntest du halt deinen Verwandten irgendwie sagen, hier, lad dir mal die Chrome-Erweiterung runter und dann steuere ich dich halt über meinen Browser fern. Ist ja auch ganz nett. Dann braucht man nicht irgendwie so ein anderes Produkt, wo man eventuell auf, ich benutze das nur privat oder es kostet was, gehen muss. Aber ich habe es jetzt nicht ausprobiert, keine Ahnung, war bloß, weil wir gerade bei dem Thema waren, vielleicht noch eine nette Anekdote dazu. Wer das mal ausprobieren will, kann das ja mal tun. Also Chrome Remote Desktop ist irgendwie eine Erweiterung, die man sich runterladen kann und funktioniert jetzt auch unter Linux und unter Android und unter macOS und Windows und bla und fu.
Und ist hier.
Und ist hier. Was?
Ja.
Ja, gut. Hummingbird.
Hummingbird.
Das Hummingbird, das ist bestimmt bald auf meiner Liste wieder, weil ich ja immer noch mir schwer tue mit dem, also ich habe mir ja lange schwer getan mit dem Raspberry Pi, jetzt habe ich so einen Nook, da habe ich dann wieder andere Nervpunkte gefunden und jetzt Hummingbird. Das ist im Wesentlichen ein Raspberry Pi von außen. Mit mehr Leistung. Und zwar gibt es da dann drei verschiedene Modelle. Und der eine hat, also das kleinste Modell hat, glaube ich, einen Einkerner mit einem Gigahertz statt den üblichen 700 Megahertz des Raspberry Pi. Also es ist ein komplett anderer SoC mit 512 MB RAM und anderer Grafikeinheit und so weiter.
Sieht aber so aus, als wäre es fast der gleiche Formfaktor.
Das ist nämlich der Witz daran, er ist kompatibel. Also er ist zu den ganzen Gehäusen und so weiter, die man so haben könnte für den Raspberry Pi kompatibel. Das ist, finde ich, auch das Coolste daran.
Aber der Große hat ein Gigabit Ethernet, das ist schon mal sehr viel Gewinn.
Ja, das ist nicht schlecht, Gigabit Ethernet. Was auch noch sehr gut ist, sind die Powered USB-Ports. Also du kannst jetzt da auch direkt theoretisch deine externe Festplatte dranhängen, was beim Raspberry Pi, glaube ich, immer wieder Probleme gemacht hat. Ansonsten ist es halt ja kompatibel vom Formfaktor her und hat halt wesentlich mehr Leistung. Ist, glaube ich, auch unterstützt ein anderes ARM-Instruction-Set, weil da bin ich jetzt aber auf dünnem Eis gerade. Ich glaube, die unterstützen ARM V7 und der Raspberry Pi nur ARM V6 oder so. Ja, aber es gibt es dann halt auch mit einem Zweikerner und 1 Gig RAM, und das sollte dann auf jeden Fall schnell genug sein, endlich mal für ein XBMC.
Okay, und jetzt die zwei Fragen, die wichtig sind, nämlich einmal, wird es anständig von Linux unterstützt gerade, oder ist es nur so, wir haben es gemacht und es ist jetzt fertig? Weil da gab es ja schon ein paar Boards, die das genauso gemacht haben und gesagt, ja, wir sind viel cooler und wir haben irgendwie 8 Kerne und alles viel besser als beim Raspberry Pi, aber es ist halt einfach ein Krampf, das Ding unter Linux um Laufen zu bekommen. So, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ob die GPIO-Pins mit den Libraries quasi, die es gerade für den Raspberry Pi gibt, kompatibel sind. Weil das ist auch wieder das Ding. So, ja, ich habe hier was gebaut für den Raspberry Pi und es funktioniert da voll gut und du musst bloß irgendwie diese Pins verbinden. Und dann sagst du, ja, ich habe irgendwie nicht das und deswegen funktioniert nichts. Und das sind die zwei Sachen, die interessant sind. Mhm. Für mich jedenfalls.
Ja, also sie nennen, also diese Solid Run Firma nennt da irgendwie, dass sie bei dem SoC das ihr eigenes Ding, wuhu, voll gut und so, ja. Mhm. Aber inwiefern das jetzt komplett mit dem, was man bisher so auf einem Raspberry Pi machen konnte, kompatibel ist, rein softwaretechnisch, konnte ich jetzt noch nicht überprüfen. Natürlich behaupten sie, ja, Ubuntu, Debian, Arch und auch Android laufen super drauf. Aber ich kenne niemanden, der eins im Einsatz hat, und ich habe auch jetzt wenig Stimme von außen gehört, dass das jetzt, ob das jetzt top oder flop ist.
Ja, das
aber ist so rein von den Specs her sieht es auf jeden Fall auch wieder interessant aus. Und preislich ist es halt klar ein bisschen teurer als ein Raspberry Pi.
Moment. Das kann es ja ruhig sein. Das ist ja
kein Ding. Was kostet der Spaß hier? Shopee?
E1 sagt $44.
Ja, also der große kostet $99.
Genau, ist dann ohne Charger und alles wieder so bekannt. Ah ja, und rein theoretisch, was ein bisschen wenig Sinn macht, aber so ist es halt mal, rein theoretisch kann man das SOC-Module bei den Dingern auswechseln. Also ich könnte mir jetzt den kleinsten kaufen und mir ein zweites SOC-Module kaufen und das dann da drauf kleben.
Was bestimmt total viel Sinn macht.
Oder wenn sie halt dann irgendwann mal neuere bringen, also bleibt halt abzuwarten, inwiefern die dann mit den alten Boards kompatibel sind, ne? Mhm.
Ja, sehr interessant finde ich ja auch irgendwie, dass dieses Gigabit-Ethernet-Interface ist limitiert auf 470 Megabit. Das hört sich verdächtig nach USB an. Also ich glaube, das ist intern auch wieder über USB angebunden.
Ach nö.
Ja. Ein großes Problem, was ich zum Beispiel mit dem Raspberry Pi als so Media Center habe, ist, dass der halt keinen richtig coolen Audioausgang hat. Also das ist halt echt so ein bisschen ein Problem, weil wenn man da irgendwie, also ich habe jetzt schon einen als Media Center und da geht der Ton dann über HDMI, das ist auch gut genug, aber wenn man da jetzt irgendwie noch einen Receiver oder sowas anschließen wollte, wird es halt, glaube ich, schwierig. Wobei, hat der einen optischen Ausgang?
Nee, sieht nicht so aus.
Was
du ja auch machen kannst, ist, du kannst ja von deinem Fernseher, kannst es dann quasi runter zum Receiver schleifen, oder? Also so habe ich das bei mir auf jeden Fall.
Ja, es gibt auch Receiver, die mittlerweile HDMI können, wo du dann quasi mit dem HDMI in den Receiver reingehst und der Receiver das dann an den Fernseher weitergibt.
Ja, andersrum habe ich eigentlich gedacht jetzt.
Geht wahrscheinlich mittlerweile.
Also ich habe hier auch irgendwo Adapter rumliegen, wo man dann so ein HDMI, der greift dann den Ton vom HDMI ab und gibt es als eine Klinkenbuchse aus. Das geht auch.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist halt, eigentlich ist dieser Klinkenstecker am Raspberry Pi ziemlich für den Arsch, weil der klingt halt einfach echt schlecht. Also jedes Mal, wenn man dann irgendwie im User-Interface scrollt oder sonst was, bekommt man dann Störgeräusche auf dem Kopfhörer oder auf den Lautsprechern. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen ein Problem, was halt wahrscheinlich auch dran liegt, dass die ganzen Sachen irgendwie über ähnliche Busse angebunden sind oder irgendwie intern angebunden sind, dass es gar nicht so eine richtige, coole Soundkarte ist. Aber würde das Teil wahrscheinlich teuer machen.
Zwei Dinge, die an dem vielleicht noch interessant sind, das größte Modell hat außerdem noch zwei mSATA-Ports, oder?
Ja.
Und hier stand irgendwo eins oder zwei, jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher.
Eins sehe ich auf
mSATA 2. Also mSATA, okay, dann hat es ein. Und einen Infrarot-Receiver. Und alle drei haben natürlich auch wieder CEC-Support. Also das ist ja mein Lieblingsfeature einfach an dem Gerät und also an dem Raspberry Pi gewesen. Und das wäre ganz cool. Ich glaube, ich shopp mir mal so ein
kleines, dir einfach eins, und genau.
Probier es aus.
Und dann kannst du mir sagen, ob es gut ist oder nicht.
Ja. Ich bin halt gespalten, ob ich jetzt das Kleinste nehme, weil das Kleinste ist halt, das ist halt von den reinen Daten her jetzt irgendwie 30% besser als ein Raspberry Pi, das ist ja nix.
Was war denn der Grund, weswegen du gerade mit deinem, wie heißt der denn, der andere, der von Intel?
Nuk, mein Nukler.
Warum bist du mit dem nicht zufrieden?
Weil er kein CEC kann.
Ah, okay.
Also ich muss halt, also eigentlich ist das ja viel cooler, weil dann kann ich halt über meine XBMC-App kann ich das ja auch steuern, aber das ist halt so clunky, weil du musst immer Phone unlocken und oder halt ein Tablet irgendwie bereitlegen, das nur dann dafür die ganze Zeit rumliegt, ist ja auch nicht so toll. Und das alles über die Fernseher-Fernbedienung zu machen, ist halt irgendwie schon ziemlich gut.
Fände ich cool, wenn mein Fernseher das könnte, aber ja.
Ja, das können mittlerweile doch eigentlich fast alle aktuellen. Ja,
es ist ein sehr alter Fernseher. Also was heißt sehr alt? Der ist halt bestimmt schon 7, 8 Jahre alt.
Röhre.
Nee, ist keine Röhre, aber ist so einer der ersten LCD.
Plasma.
Nee, ist LCD. Oh,
yeah. Jo.
Jo, schön.
Jo, müssen wir mal schauen.
Musst du eins kaufen und dann musst du sagen, ob es gut ist oder nicht.
Zeit, genau. Und dann, ja.
Zeit ist immer das Problem, ne?
Zeit ist das Problem. Ja.
Ich war diese Woche auch irgendwie voll im Stress.
Und bald irgendwie auch Lagerplatz. Also ich habe halt irgendwie so viele alte Boards da rumliegen.
Die musst du rausschmeißen dann.
Einfach
alle. Nee, ich mach so ein Regal.
Oder so. Oder
Trophäen.
Oder du machst eine Wanddekoration damit. Mhm. Weißt du?
Jedes mit so einem dicken Bolzen in der Mitte durch an der Wand befestigt.
Ja. Oder ankleben.
Mhm.
Wäre auch eine Möglichkeit. Kommen wir zu Atom für Windows?
Na.
Was?
Na, da war noch irgendwas anderes dazwischen. Also, Node.
Was? Oh.
No. Achso, hier der TJ Holloway Chuck.
Oh, guck mal.
Was? LeChuck?
LeChuck!
LeChuck!
How much? LeChuck! Woodchuck.
LeChuck.
Ja, ich finde, also was ich an der Geschichte interessant finde, also TJ Holloway Chuck ist ein Node oder ein Entwickler, der schon relativ früh in der Node-Community aktiv war und sehr viele Libraries geschrieben hat, sehr viele NPM-Module, als es dann mal NPM gab. Und sagen wir mal, der hat schon viele Dinge maintained, als ich irgendwie zu Node 08, nee, ich weiß gar nicht, doch, oder Node 03 oder so. Also auf jeden Fall irgendwie frühere Node-Versionen vor, ich weiß nicht, was für ein Jahr haben wir? 2014, also vor 4 Jahren ungefähr, war der schon aktiv und hat irgendwie Dinge gemacht und in der Zeit auch irgendwie das Express-Web-Framework, was von vielen eingesetzt wird, entwickelt und das Core-Middleware-Framework und diverse Test-Frameworks und sonstige Dinge hat er gebaut. Und das hat jetzt irgendwie so ein bisschen eine Sinnkrise in der Node.js-Community ausgelöst, als er dann irgendwie angekündigt hat, dass er denn irgendwie keine Lust mehr auf Node hat und jetzt lieber irgendwie sich mit Go beschäftigt. Ja, fand ich interessant, dass dann Leute, die sich wirklich so jahrelang in der Community rumtreiben, jetzt mittlerweile dann auch irgendwie keine Lust mehr auf Callback-Hölle haben und doch vielleicht auch mal gerne vielleicht Code haben, der nicht unbedingt so 100% toll performt, aber der vielleicht auch robuster ist und irgendwie besser überblickbar. Was nicht heißt, dass es zwingenderweise dazu führt, dass man irgendwie schlechten Code schreibt in Node, aber es wird einem auch nicht gerade einfach gemacht, guten Code zu schreiben. Das ist so. Also ich habe da vor ein paar Wochen auch mal irgendwie dieses, wie hieß es denn? Ich weiß gar nicht. Ein Blogpost, also so ein bisschen länger geraten Rant über Node.js verlinkt in den Pics, im Lesefu. Wie kann man ja nochmal nachgucken. Ich finde interessant, wie die Community darauf reagiert, dass die dann irgendwie alle so, oh Gott, jetzt geht die Welt geht unter und
jetzt können wir nicht mehr
Node.js benutzen. Das passiert doch überall. Also ich meine, bei Linux war das ja auch so, dass dann einige Größere irgendwann mal gesagt haben, nee, kotzt mich alles an, ich gehe jetzt. Warum sollte es anderen Projekten anders gehen? Also
ja, klar.
Das wird immer mal wieder passieren. Und ich meine, es ist ja auch okay, dass sich Leute was Neuem zuwenden und mal was Neues ausprobieren, weil wenn sie es nicht täten, hätten wir nie was Neues, wenn alle bei all ihrem alten Scheiß hängen bleiben.
Ja, von daher. Ist tatsächlich auch so. Und ich meine, mittlerweile ist es halt, ich habe früher auch so gerne hobbymäßig Dinge in Node gemacht, aber irgendwie mittlerweile denke ich mir dann halt auch, okay, ich habe jetzt hier Projekt XY, könnte ich doch vielleicht mal Node bauen, dann denke ich mir, okay, aber ich muss nicht 1000 Benutzer gleichzeitig bedienen und irgendwie kann ich das dann auch in anderen Sachen machen, die angenehmer zu entwickeln sind, wo meine Produktivität höher ist. Oder ich kann mir irgendwie auch mal ich habe vielleicht keine Lust in JavaScript zu schreiben und will mir vielleicht mal eine neue Programmiersprache angucken, dann gucke ich mir halt irgendwie mal Go oder mal Rust oder sowas an. Ich weiß nicht, für meine persönlichen Projekte ist jetzt Node gerade sehr uninteressant geworden in den letzten Jahren.
Also was ich in Node bis jetzt als einziges gut gefunden habe, war quasi so Browser-Automatisierung, also speziell jetzt PhantomJS, weil das ist halt voll geil. Das macht nämlich nicht nur so Browser, dass es sich so anfühlt wie so ein Browser ohne JavaScript, sondern das ist quasi ein echter komplett Browser, der dann auch wartet, bis irgendwelche komische JavaScript-Shit ausgeführt ist auf der Seite.
Ja, ist halt komplett skriptbar, der Browser. Das ist super für ganz viele Dinge, also Screenshots machen von Webseiten ist ein ganz Pillepalle-Beispiel.
Ja, genau, aber da brauchst du noch nicht mal PhantomJS, da kannst du ja auch andere Sachen nehmen, aber es gibt halt so Sachen, ich hatte jetzt speziell das Problem, du hast eine Webseite und du gehst da rauf und dann machst erstmal JavaScript-Gerödel und erst dann kommt der Login-Screen. Und das habe ich bis jetzt in keiner anderen Programmiersprache anständig gefunden, ohne dass du dich dafür krepeln musst.
Muss ich dir tatsächlich widersprechen?
Nee, du musst mir nicht widersprechen, sondern du kannst mich aufklären.
Ich kann dich aufklären, genau. Mach mal so rum. Worin ich so unsere Acceptance-Tests schreibe, ist Capybara. Das ist eine Ruby-Library, die quasi Treiber für ganz unterschiedliche Backends hat. Was schon mal ziemlich cool ist, da gibt es unter anderem auch einen Treiber, der nennt sich Poltergeist. Das ist ein Treiber, der PhantomJS fernsteuert und dann kannst du quasi ganz normal.
Also es ist doch wieder PhantomJS im Mund.
Aber du kannst halt auch zum Beispiel Selenium als Backend nehmen mit der gleichen API und dann steuerst du halt einen Firefox.
Ja, aber das zum Beispiel, das finde ich kacke. Weil ich will nicht extra auf dem Server irgendwie bunt machen, nur damit ich da meinen blöden Browser starten kann.
So, ja, genau. Also was ich jetzt zum Beispiel nehme, ich nehme kein PhantomJS, sondern ich nehme ein Headless WebKit, was ja ähnlich funktioniert. Der kann einen kompletten Browser machen, kann Screenshots machen, kann JavaScript ausführen, was halt irgendwie so ein vollwertiger Browser alles kann, aber ich kann den halt über eine sehr komfortable Ruby-API steuern, die gut funktioniert. Und da gibt es auch Add-ons, die dann, habe ich tatsächlich heute auch einen Ruby-Gem in den Pix mit dabei. Es gibt zum Beispiel Add-ons, mit denen man ganz einfach Screenshots machen kann, wie die Tests fehlschlagen oder sowas. Also das ist schon ziemlich cool, aber ich finde das halt auch, ich könnte auch PhantomJS direkt benutzen, aber mir macht das in Ruby dann doch mehr Spaß, weil es halt irgendwie sprachlich schöner ist und man nicht ständig irgendwie auf Callbacks warten muss und so, ja. Trotzdem, aber es ist wie gesagt eine Geschmackssache.
Trotzdem, wenn man ganz viel JavaScript benutzt und darauf steht und seine ganzen Applikationen also da drin schreibt.
Was ich jetzt noch persönlich voll geil finde, ist, du hast quasi JavaScript, was du auf der Webseite dann ausführst, in der Sprache, in der du auch deine quasi anderen Sachen tust. Und das ist halt voll cool, du hast dann einfach eine Function und die hat keine andere Syntax, sondern du kannst sie quasi direkt laden. Und das finde ich voll die coole Sache eigentlich.
Also was ich tatsächlich eine gute Idee finde, ist sowas, es gibt ja so MVC-Frameworks auch für einen Browser. Und es gibt auch welche, die man dann quasi auch in Node.js auf dem Server laden kann. Und dann könnte man zum Beispiel halt so Dinge tun wie, ich habe irgendwie einen Zustand von bestimmten Objekten und diesen Zustand synchronisiere ich über WebSockets zum Browser. Und alles, was ich dann quasi tun muss, um bestimmte Informationen beim Client zu aktualisieren, ist irgendwie in Objekte auf dem Server reinzuschreiben und der Rest passiert automatisch. Sowas ist schon ganz nett, aber ich weiß nicht, da war es dann für mich bis jetzt bei allen anderen Sachen irgendwie einfacher, andere Lösungen zu nehmen. Und ich meine, so viel Code verwende ich halt auch nicht auf sowohl im Browser als auch auf dem Client, auf dem Server, meine ich.
Also ich habe da gerade ein konkretes Projekt, deswegen wollte ich das kurz mal ansprechen. Und da habe ich genau diese Sachen. Ich brauche unbedingt, dass das JavaScript ausgeführt wird von meinem Headless-Browser und ich muss halt auf bestimmte Sachen warten und dann halt quasi einen Chain machen. Und ich würde am liebsten gar nichts mit JavaScript machen, aber das geht quasi gar nicht anders. Weil du diese, zum Beispiel hast du da auch so ein Feld, der lädt dann nachträglich irgendwie so eine Liste nach und da musst du dann quasi warten, bis die da ist und erst dann kannst du dann quasi anderen Code schreiben, der dann irgendwie Sachen aus dieser Webseite rausholt.
Sowas macht aber zum Beispiel Capybara automatisch. Also du kannst da auch irgendwie unterschiedliche Wait-Times angeben und so und dann kannst du halt einfach sagen, jetzt hier, wart mal drauf, dass ein bestimmtes Element erscheint. Also so teste ich zum Beispiel irgendwelche Ajax-Geschichten in unserer Web-Applikation.
Ja, das ist quasi Phantom, oder?
Also ich meine, wie gesagt, das ist halt die Capybara-API, die ich benutze. Ich benutze jetzt in dem Falle kein PhantomJS, sondern Headless WebKit oder Selenium.
Headless WebKit ist PhantomJS.
Ja, so ein bisschen so ähnlich. Also ich glaube, Phantom basiert auf dem Headless WebKit. Ich weiß, es kann dir tatsächlich die Implementierungsdetails jetzt nicht direkt sagen, weil ich habe mir die nicht so genau angeguckt.
Oh, ja. Nee, klar, wenn es da einen Wrapper drumherum gibt, dann ist es und wenn es auch cool ist, dann ist es natürlich kein Problem.
Also ich kann das mal hier verlinken, ist ganz nett. Also kann man auf jeden Fall benutzen und also ich benutze es irgendwie, um diese ganzen High-Level-Tests für unsere Web-Applikation zu schreiben und habe das auch schon bei meinem alten Arbeitgeber benutzt und das ist eigentlich eine coole Sache und da muss ich halt jetzt nicht irgendwie mit Callbacks rumhantieren und mir der irgendwie in den Fuß schießen, sondern ich kann halt irgendwie den Code runterschreiben, so wie ich ihn halt ausführen würde und die Bibliothek kümmert sich dann um den Rest. Ja. Sagen wir mal in den meisten Fällen.
Ja.
Also ich habe diese Woche gelernt, dass die Studenten gerade ganz viel mit Mine machen.
Was für ein Ding? Minen?
Mine. Also im Ganzen, wenn du wirklich alles mit JavaScript irgendwie machen willst, eine Web-Applikation bauen, dann benutzt du Mine. Und zwar MongoDB, Express, Angular.js und Node.js.
Ist das wie LAMP?
Das ist wie LAMP.
Ist das neue LAMP? Mine ist das neue LAMP.
Hipster-LAMP, yeah.
Das ist Hipster-LAMP. Ja, das ist ja schon wieder, also sagen wir mal, das in Hipster-Land ist dieser Stack ja schon wieder uncool. Die machen, in Hipster-Land arbeitet man ja jetzt irgendwie mit Rust und mit Go und mit irgendwie Haskell oder so.
Ja gut, die Studenten sind ja noch nicht die totalen Hipster, also nicht alle, sondern die nur bauen müssen, die benutzen gerade alle Mine.
Ich habe ja tatsächlich vor ein paar Jahren noch auch mal irgendwie so einen Workshop gehalten und habe da irgendwie Node mit Redis und irgendwie, ich glaube, auch Express benutzt. Kann man schon machen. Also, wenn man da Spaß dran hat und irgendwie die Ergebnisse, die rauskommen, gut sind, ist ja okay.
Und hier hast du halt einen kompletten Stack, wo schon alles so ein bisschen integriert ist. Lässt sich wohl auch einfach installieren und das war irgendwie das, was auf jeder dritten Präsentation war. Mine und Mine ist.
Was ist Mine?
Find ich ja tatsächlich interessant, dass es erst jetzt so bei den Studierenden ankommt, so als es dann, weil eigentlich so, zumindest in meiner Wahrnehmung war das so richtig heiß vor 3-4 Jahren, das ganze Zeug.
Genau,
das ist ja mittlerweile schon wieder abgehangen.
Und was braucht man jetzt? Was ist denn jetzt gerade neu?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich mache halt irgendwie beruflich Rails und irgendwie in der Freizeit irgendwie mein Sinatra-Zeug, halt auch in Ruby.
Ich glaube, Elasticsearch ist das Neue.
Webseiten in Elasticsearch.
Alles in Elasticsearch.
Elasticsearch habe ich in meiner Masterthesis gemacht, da kann ich mitreden. Elasticsearch ist tatsächlich ziemlich cool.
Ja, siehst du, das brauchen wir dann.
Also im Prinzip wieder Java.
Eigentlich nur Java.
Nur Java für alles.
Ja, aber mit einer coolen API und in Bund und man muss keine XMLs auf dem konfigurieren.
Art. Alles mit Art.
Art.
Okay. Kommen wir zu Atom für Windows.
Atom.
Also nicht die Atome.
Ja, genau, doch die Atom-Prozessoren, die können jetzt auf Windows.
Endlich können die jetzt auf Windows. Endlich darf auch Windows auf Atom-Prozessoren laufen.
Dieser x86-Prozessor von Intel kann jetzt auf Windows.
Das ist ja schön. Nee, aber das ist nicht gar nicht gemein.
Nee?
Sondern dieses komische Dingsy, was da Dingsy rausgebracht
Editor.
Hat.
Editor.
Das doch von
GitHub.
GitHub, genau. Ich verstehe zwar nicht, warum man das auch auf Windows braucht, aber hey.
Ich finde es vor allem lustig, dass sie das halt so über diesen Nougat-Chocolati-Dings da.
Also Nugget und Chocolate.
Nugget Dingsy, diesen Package Manager für Windows da. Also,
gibt ein Package Manager
für Windows? Ja, die haben auch Nugget. Irgendwann die Konsole für sich entdeckt. Das ist nämlich der eigentlich heiße Scheiß
jetzt. Das musst du mir jetzt
Konsole,
genau,
Konsole mir unter Windows aufmachen, ist der neue heiße Scheiß.
Ich wusste gar nicht, dass
das Package machen dann die Super-Hacks aus.
Ja. In Zukunft werden auch immer, wenn du Terminal-Kommandos, ja?
Ja.
Irgendwo
kann man da jetzt
schreibst.
Auch Tab machen?
Ja, aber
geht,
pass
auf. Macht er auch Completion?
Macht er schlimmer gemacht und viel cooler sogar.
Nee,
doch.
Nee, aber höchstens, wenn die PowerShell oder sowas drauf hat.
Wenn du in Zukunft irgendwie GIS oder so auf GitHub schreibst, ja, und du wirst da Terminal-Kommandos machen, dann wird das nicht mehr mit Dollar geprefixed, sondern mit C:// Spitze Klammer A.
Heiße neue Welt.
Ja, ist total heiße,
und,
heiße Scheiß.
Und das sind dann auch immer Backslashes das statt Slashes, ne?
Ja. Also unter Windows gibt es viele, viele coole Command-Line-Tools, was man jetzt gar nicht denkt. Zum Beispiel gibt es VMIC, das ist quasi ein Zugriff auf deine, auf quasi so eine Art Registry von deinem Computer, wo du dann alle internen Sachen direkt bearbeiten kannst. Und kannst du dann sagen, okay, gib mir alle Prozesse, die Command.exe oder Calc.exe oder so heißen und mach da eine kurze Zusammenfassung zu. Oder gib mir alle User-Accounts, die gerade eingerichtet sind. Oder setze eine statische IP-Adresse oder mach die DHCP an oder so. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und du hast das Gleiche, du hast quasi die komplett gleiche Syntax und kannst dann sagen, mach das auf diesem Computer, also quasi SSH. Nur halt Windows SSH. Und das ist, also es gibt viele coole Sachen, die, von denen man gar nichts mitbekommt, weil das halt eher so Enterprise ist und das guckt man sich eh nicht an, was vollkommen egal ist. Aber es gibt coole Sachen eigentlich. Ich kann hier ganz kurz was verlinken. Nämlich
ich bestreite ja auch nicht ab, dass Microsoft ab und zu mal so ein paar coole Sachen macht, aber naja. Also ich saß letztens wieder an einem Rechner und habe halt versucht, irgendwie Vervollständigung mit Tab und es ging, es ging nicht. Und dann habe ich gedacht, bis ich dann irgendwie gecheckt habe, ja, na gut, das ist halt irgendwie nur diese Kommandoshell, die halt da integriert ist in diesem, ich weiß gar nicht was, Windows 7 oder so. Und dann musste ich jemand anders ranlassen, weil das war mir irgendwie dann zu blöd.
PowerShell.
Weil, weißt du, wenn du so ein ewig langes Kommando irgendwie eingeben musst in C, Windows, System 32, Driver, such mich mal irgendwo XLL, DLL, / bla, flu, Registry, XY und dann noch nicht mal irgendwie Tab benutzen kannst, dass er da durchspringt, das ist irgendwie...
Das ist eine traurige Geschichte. Geht
sicher irgendwie alles und dann wollte ich was kopieren aus dem Fenster raus, bin auch gescheitert. So, ja. Habe ich gedacht, ja, dann kopiere ich mir das von A nach B und das hat irgendwie nicht so funktioniert oder habe ich aufgegeben und gesagt, hier, Junge, du mit Windows, mach mal bitte, weil ich zu blöd. Mr.
Windows.
Ich zu blöd gerade, ich keine Lust.
Ja.
Na gut. Amazon irgendwas, Alternative zu Dropbox.
Amazon hat gemerkt, sie haben da so einen Storage-Dienst, ja. Und sie könnten da drauf ja was aufbauen.
Sie haben jetzt also S3 genommen und haben was drumherum gebastelt. Also sie haben quasi das genommen, was Dropbox auch macht, weil die benutzen ja auch nur S3 im Hintergrund. Und machen jetzt das Gleiche, bloß nennen es anders.
Genau, vielleicht haben sie auch einfach heimlich ein paar Business-Accounts bei Dropbox gekauft.
Vielleicht haben sie die auch aus sich einfach kopiert.
Genau. Dürfen sie das überhaupt?
Na, ist doch schön. Die können doch einfach die ganzen, also ich meine, es liegt ja eh schon in ihrem Rechenzentrum. Dann können sie ja einfach sagen, wir können machen sie Dropbox dir, jetzt dicht und wir nehmen alle Daten rüber.
Können sie dir Easy Migration anbieten? Ja, ihre Daten sind ihre Daten sind schon da, ja.
Genau. Wir haben sie schon mal vorher migriert, bevor sie es wollen.
Ja, also Amazon betont, das ist irgendwie ready for Enterprise, weil du voll die Rechteverwaltung auch dran hast. Preislich ist es auch eher so in diesem Enterprise-Schema, also du kriegst halt irgendwie $5 pro User, dafür kriegst du 200 Gig Storage pro User. Und kriegst irgendwie 30 Tage Trial, 50 User, ganz nett. Es wäre nicht Amazon, wenn sie nicht für alles wieder irgendwelche komplizierten Cloud-Begriffe benutzen würden. So ist halt irgendeine Solution, ne?
Das Solution.
Aber ich dachte, haben die nicht, wenn du dich einloggst bei Amazon schon irgendwie hier, sie haben so und so viel in ihrer Cloud und so.
In ihrer Cloud.
Wo du irgendwie dich einloggen kannst und dann hast du irgendwie hier Amazon Cloud Drive, gibt's da schon. Genau, wenn ich mich hier auf Amazon, es steht da Amazon Cloud Drive.
Ja, aber das ist ja kostenloser Speicher. Ja, das ist ja für dich persönlich und das Zocalo, Zalando. Halt, das ist jetzt halt eher für Unternehmen gedacht. Also, dass ein Unternehmen groß, viel Speicher. Also, okay. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es sozusagen kein Konkurrent zu Dropbox, sondern zu Dropbox for Enterprise. Die ja da auch mittlerweile so ein Produkt am Start haben. Ja. Okay.
Okay. Hast du aber auch noch nicht ausprobiert. Kann man es schon ausprobieren?
Das ist schon irgendwie. Ich glaube nur USA, aber ich bin nicht sicher gerade.
Ich wollte bloß sagen, die durchschnittliche Cloud, also Wolke, wiegt 4 Millionen Kilogramm. Einfach mal so.
CO2 oder was?
Nee, Wasser natürlich. Weil woraus bestehen fucking Wolken?
Weiß ja nicht, welche Wolken du so meinst. Ich meine ja die in der Wolke.
Ja, ich meine ja auch die.
Auf Folge 7, worum geht's? Jetzt knastert es irgendwie ein bisschen.
God damn it.
Ich bin's nicht.
Ja, ja, jetzt kommen wir wieder ausreden, schon klar.
Also.
Machen wir auch weiter und lassen uns davon nicht ablenken.
Hm. Nee. Gar nicht. Ja, Captain Obvious hat vorbeigeschaut.
Von Golem direkt vorbeigekommen, hat gemeint.
Flydie?
Flydie?
Ich war gerade abgelenkt, tut mir leid.
Captain Obvious meinte Flydie.
Ja, Captain Obvious hat irgendwie festgestellt, dass während der WM, während Fußballspiele laufen, irgendwie, was war es, Pornhub, YouPorn, irgendwas
Beide, Porn? Beide wahrscheinlich.
Porn.
Ja, YouPorn. Die YouPorn-Benutzerzahlen brechen stark ein, während WM spielen. Das ist jetzt Fall für Captain Obvious, würde ich mal sagen.
Pornhub war es.
Das Witzige an der Sache ist, das kriegt...
YouPorn gehört, glaube ich, zu Pornhub oder umgekehrt.
Ist das so? Oh mein Gott. Okay. Also ich war gerade verwundert.
Das heißt, man braucht es auf eine Seite gehen.
Das kriegt nur Golem hin, dass sie irgendwie in der Headline von YouPorn sprechen und dann als erste Quelle eine Auswertung der Streaming-Video-Plattform Pornhub.
Ja, ich glaube, Pornhub ist so das Netz, Überorganisation und YouPorn ist halt das, was in Deutschland am bekanntesten ist, würde ich mal behaupten. Okay. Aber
ich mache jetzt mal was, ich komme jetzt, wir alle in diesem WLAN kommen jetzt in das NSA-Raster, ich gucke jetzt mal bei der Wikipedia nach, wem YouPorn gehört.
YouPorn.
YouPorn, genau.
MindGeek.
Und dann bist du schon, meinst du, da bist du schon im Raster?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe bei mir die ganze Zeit Toren, das ist quasi das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, dann bist du ja automatisch.
Also MindGeek, formerly Manwin, ja okay, das sagt ja schon alles. Kennt man noch von früher, den gehört Pornhub, RedTube, YouPorn, Tube8, Speak, X.
Sind alles die gleichen? Oh nein! Welche ist denn nicht die gleiche?
Brazzers, Digital Playground, Reality Kings,
also Wicked, alles. Den gehört alles.
Managers, ja.
Alles.
Alles.
Scheiße.
Und die jammern jetzt über die Fußballweltmeisterschaft, weil den.
Genau, genau. Ja, nee, die jammern aber ja nicht.
Die gute Nachricht, liebe Pornindustrie, die Fußballweltmeisterschaft ist bald rum.
Genau. Dann Sonntag.
Sind alle wieder dabei. Bei euch.
Ja.
So, okay. Gut, haben wir das auch abgehandelt. Dann eine lustige Neuigkeit für alle Leute, die O2 benutzen.
So lustig.
Und den Vertrag in den letzten Monaten abgeschlossen haben. Ihr werdet gedrosselt demnächst.
Ja, ja, möglicherweise.
Höchstwahrscheinlich.
Wenn du 3 Monate lang das, was eigentlich normal wäre, überschreitest und dann noch einen Monat drüber hinaus. Ach, vergiss es. Ja, Drossel. Also Fair Use.
Quasi Fair Use. Die sagen, das Problem ist halt, dass sie sagen, was fair ist und nicht, dass du sagst, was fair ist.
Ja. Ja, ist ja cool.
Nee, ist nicht cool. Weil wenn die anderen sagen, was fair ist, dann bist du quasi.
Ich finde das immer cool, wenn mein Anbieter mir sagt, was fair ist, was ich mit dem mache, was er mir als Flatrate verkauft hat.
Nice.
Ich mag das.
Fefe mag das.
Genau.
Du magst das.
Hast du mich gerade mit Fefe verglichen?
Nee, ich wollte gerade sagen, Fefe mag das und zwar auf frittierte Giraffe mit Mayo. Ich mag das.
Auf jeden Fall.
Ja. Und sie sind ja so nett, sie drosseln euch nicht auf 384 Kilobit, wie es die Telekom vorhatte, sondern auf 2 Mbit. Was ungefähr gleichbedeutend ist. Also, ihr könnt dann noch die O2-Webseite aufrufen.
Aber mehr geht dann auch nicht.
Ja. War nicht O2 die sehr lange auch irgendwelche Flash-Sachen auf ihrer Webseite hatten?
Das macht total viel Sinn. Hm. Bestimmt. Aber O2 ist ja jetzt schon fusioniert, oder? Mit
ja, Mobilfunk, ja. Mobilfunkmäßig mit E-Plus werden sie demnächst oder sind sie am Fusionieren. Und glücklicherweise gehören sie ja wiederum Telefonica. Also es gibt überhaupt kein Problem jetzt hier irgendwie mit Oligopolen oder so.
Nee.
Das braucht
sie müssen auch vorstellen. Sie müssen auch bloß irgendwie 170 Millionen jetzt nachbezahlen, weil sie es. Oder in Milliarden.
Ja, 17 Milliarden. Denkst du mal nach, warum sie das mit dem Drosseln machen? Die brauchen Geld.
Die brauchen Geld. Die brauchen
und dein vor allem, Geld. Das Tolle ist ja, du kannst dich das wieder freikaufen.
Ja, ja, klar. Speed-on-mäßig so.
Ja. Speed-on.
Und zwar, das Lifetime Any Upgrade kostet auch nur 15 Euro im Monat mehr. Da kannst du wieder so viel machen, wie du willst. Oder du kannst einmalig 100 GB Zuschlag kaufen, kostet auch nur 5 Euro.
Aber das geht es dann für den ganzen Monat?
Da kannst du auch 100 GB Internet kaufen. Ne?
100 GB Internet gekauft.
Extra dazu, ja. Das ist doch total gut. Also was will man mehr? Ja, was sagt ihr dazu? Also es ist schon irgendwie...
Spinnenwohl.
Ja. Tschüss, Utu. Also ich bin ja froh, dass ich schon vor einer Weile von Utu weg bin. So irgendwie. Yep.
Sei froh.
Sowohl mit Mobilfunk als auch mit DSL. Also ich hatte ja ziemlich lange Utu. Also damals hieß es noch Alice, als ich mir das gekauft hatte. Dann war es ja irgendwann Utu. Und dann waren sie irgendwie stinkig blöd. Und ich habe gesagt, dann geht mich doch mal am und so weiter. Und bin dann weg. Ne? Nicht
gut.
Ja. Und deswegen geht mich das jetzt feuchten Kehricht an. Aber für die da draußen, die zufälligerweise, und ich meine, wer liest schon die AGBs wirklich? Ja, da stand halt wahrscheinlich in irgendeiner komischen Klausel hinten drin, Achtung, wir nehmen uns das Recht raus, euch zu drosseln. Und ja, klar, es hat niemand gelesen, weil es wusste keiner. Und sie haben sich's ja einfach mal reinschreiben lassen. Und jetzt wird es dann... ab nächstem Jahr wahrscheinlich richtig schlimm, wenn du mehrfach über 300 Gigabyte kommst. Und ich meine...
Ja, sie haben das wahrscheinlich damals schon so irgendwie in den Bullet Points eine der Vertragsbedingungen. Fair-Use-Vorteil, nur für dich.
Ja, ja, Fair-Use-Vorteil, genau.
Genau.
Total.
Ja.
Vorteil.
Und was das auch immer heißen soll, stand halt wieder nur in den AGBs und die liest ja keiner.
Ja.
Ja, nee, was ich auch interessant fand, was ich irgendwie so über einen Kumpel mitbekommen habe, der mir mal ein paar Service-Tweets von Kongstar geschickt hat, also Tweets von irgendwelchen Service-Mitarbeitern von Kongstar. Scheinbar ist es da eigentlich gar nicht angedacht, dass man bei Kongstar LTE bekommt.
Ja, das schalten sie dir jetzt irgendwie wieder ab, ne?
Also, nee, die schalten das nicht ab, sondern das war irgendwie scheinbar ein Konfigurationsfehler oder irgendwie ein Versehen.
Ja.
Aber sagen wir mal so, jeder, der jetzt irgendwie in der nächsten Zukunft seinen Vertrag ändert oder sich eine neue SIM-Karte zukommen lässt oder sowas, wird wahrscheinlich mit Kongstar kein LTE mehr bekommen, obwohl eigentlich das 3G-Netz, also ich meine, man ist mit Kongstar ja trotzdem auf 7,2 Mbit gedrosselt.
Ja, aber deswegen, du hast ja den Vorteil, dass LTE trotzdem nochmal schneller die Seiten aufbauen kann als.
Ja, und weniger Latenz hat und so weiter und im Zweifelsfall halt auch das Netz weniger belastet ist, weil weniger Telefone LTE können. Aber irgendwie.
Ja, Bongstar halt.
Ja, also bei mir geht LTE auch noch total gut. Aber ich habe in der letzten Zeit auch keinen Vertragswechsel durchgeführt oder keinen Tarifwechsel gemacht.
Die werden dich schon dazu zwingen, dass du es irgendwann machen musst.
Ja gut, dann muss ich mir halt irgendwas überlegen, weil irgendwie hätte ich dann doch schon gern LTE. Aber ja.
Dann musst du upgraden. Für nur 10 Euro im Monat.
Ja, wenn es denn die Möglichkeit gäbe.
Ja, nee, du musst zur Telekom upgraden für 50 Euro im Monat mehr.
Das ist aber auch alles nicht so einfach. Also ich hatte jetzt Ewigkeiten kein LTE und ich habe einen Vertrag, ich weiß nicht, ob der das kann oder nicht, so. Und das iPhone 5 kann ja LTE. Und mein Kollege, der das gleiche hat und so weiter, der hat mich in letzter Zeit immer wieder ausgelacht, so warum bei mir kein LTE geht. Und jetzt seit 2-3 Tagen irgendwie, oder ich glaube seit Anfang diesen Monats, zeigte mein Handy auf einmal oben immer das LTE-Symbol an und geht auch. Ich habe nichts getan und ich wüsste auch nicht, dass mit meinem Vertrag irgendwas passiert ist. Ja. Wahrscheinlich ruft mich auch bald jemand vom Kundenservice an und sagt, oh, das tut mir so leid. Sind die Webseiten bei Ihnen zu schnell angekommen?
Wir machen das langsam.
Wir machen jetzt gleich wieder ein Upgrade für Sie auf 3G.
Okay.
Sollen wir das machen?
Up and down.
Ja. Ja. Up, down.
Nein. Side don't grade. Touch.
Don't touch that shit.
Ja.
Ja.
Don't touch a running system.
Das ist halt einfach.
Ja.
Telcos.
Schon aus.
Telcos. Ja.
Wir fassen zusammen, ist alles doof.
Kartoffelsalat.
Ja.
Kartoffelsalat.
Wenn wir nicht müssten, würden wir sie nicht benutzen. Aber sie sind halt dummerweise die uns das Internet geben. Und deswegen haben sie Macht über uns. Komm, lasst uns diese Macht abstreifen und einen eigenen Provider gründen. Oder uns das Internet selber aus den Kabeln saugen.
Was tust du?
Wovon redest du? Was? Wieso?
Hast du zu viel AGBs von Oktu gelesen oder was ist los?
Geschnüffelt, ich hab die geschnüffelt.
Du hast AGBs geschnüffelt.
Mit euch kann man aber auch keine Pferde stehlen gehen. Echt,
was willst du stehlen?
Internet.
Warum willst du irgendwas stehlen?
Tja, weil die komischen Leute, die uns das Internet geben, böse sind. Das haben wir doch gerade established. haben wir doch gerade festgestellt, dass die böse sind. Und deswegen müssen wir uns auflehnen und den... Gegen die Obrigkeit und dieses Machtgefühl...
Das Machtzentrum zerstören.
Da habt ihr es wieder gesagt, ja? Auflehnen, Internet, Obrigkeit, Machtzentrum. Es ist nur die Merkel. Eine Frau.
Nur die Merkel. Ja.
Die hat den Stecker fürs Internet.
Ja. Mhm. Die hat auch den LTE-Switch für alle von euch.
Genau. Wenn sie will, macht sie dir das LTE dicht.
Jeden Morgen, wenn sie aufsteht, wie in so einem Heli, wo sie so Flycheck machen. Ja, so dick, 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 dick.
Kein LTE für dich.
Genau, ich heute nicht.
Ja, genau. Der Matt kriegt heute kein LTE.
Heute nicht. Morgen
schon wieder.
No LTE for you.
Ja. Ja, und je nachdem, ob wir die WM gewinnen oder nicht, bleibt die ja nochmal länger oder geht dann.
You get LTE.
Das ist ja gut. Dann hat uns via Twitter der Schmittler auch irgendwie geschickt, dass es jetzt PyPy STM Python ohne den Jill gibt.
Ah.
Geil.
Ah.
Ja,
ah.
Jetzt endlich ohne Jill, sagen sie zumindest.
Was ist ein Jill?
Ein Gill, ein Global Interface.
Das ist super nice.
Den hatten wir doch schon mal ausführlich geredet.
Oder einfach. Ja.
Ich sag das jetzt einfach so, ich habe ja keine Ahnung davon.
Ich weiß.
Link Picker.
Ja, und sage euch einfach, es gibt jetzt PyPy ohne den Jill.
Ohne den
Jill. Ihr seid alle total happy.
Happy?
Ja.
Nein, PyPy ist eh voll das coole Projekt und die suchen gerade Geld. Und deswegen hat es, glaube ich, was gesagt, oder?
Hm. Haben sie mal den Jill rausgemacht.
Gill,
es heißt Jiff, aber Gill.
Ja.
Nein, geht doch alle nach Hause.
Das macht alles so viel Gin.
Ja, glaub, auf jeden Fall macht es Gin.
Zu viel Tonic getrunken. Ja.
So schön. Jedenfalls, genau was. Also, ich habe es mir tatsächlich nicht angeschaut. PyPy selber habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber es muss ein gutes Projekt sein, weil ansonsten wären die nicht so cool.
Sonst hätten sie ja immer noch den Jill.
Mhm, genau.
Gut.
Finde ich super nice. Und plus eins. Und die haben gesagt, dass sie quasi als nächsten Schritt haben sie vor, Programme, die normalerweise single-threaded sind, dass die über Magic dann auf einmal auf mehreren Prozessen laufen. Und dass du dann quasi voll viel schneller wirst. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Quasi hast du irgendwas, hast du Hello World und dann ist es auf einmal 8-mal schneller, weil du so viele Cores hast.
Auf jeden Fall.
Dann muss ich jetzt nochmal kurz, also PyPy sind wir durch, oder?
Ja.
Wolltest du noch was dazu sagen? Nochmal kurz zu diesen komischen Providern zurückkommen. Die Telekom muss lustigerweise immer noch Pre-Selection und Call-by-Call anbieten. Fand ich auch total lustig, diese News.
Was?
Ja, genau, was?
Pre-Selection.
Was war Pre-Selection nochmal? Das war das, dass du der Telekom sagen konntest, ich will aber nicht, ich habe zwar einen Anschluss von euch, will aber nicht über euch telefonieren, ich will immer, dass dieser Call-by-Call-Anbieter XY
ach, das war
rausgegangen
dieses,
wird.
Dieses damals, wo du dann irgendwie 200 Nummern vorgewählt hast.
Und ja, ja, und du konntest 326 genau, 0, 10, 33 oder so.
Ja.
Und du konntest dann halt Pre-Selection, konntest sagen, ich will immer, dass der benutzt wird. Und dann war ja auch noch so irgendwie, ja, morgens zwischen 2.30 Uhr und 2.33 Uhr kostet es irgendwie nichts. Mhm. Und zwischen 2.33 Uhr und 2.34 Uhr musst du irgendwie 100 Euro pro Minute bezahlen. Und zwischen
da gab es gedruckte Listen.
Oh, und ich frage mich gerade, welchen Jahrhundert, Jahrtausend leben wir eigentlich, dass die arme Telekom diesen Scheiß immer noch mitmachen muss? Und vor allem, wer benutzt das?
Irgendwelche Dialer, du hast dann dir so ein Gerät gekauft, was du an deine Telefonsteckdose gesteckt hast und er hat dann einfach das Richtige gemacht zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ja, außer er hat vorher nicht das Richtige runtergeladen.
Ja, du musst halt immer wieder updaten alle 2 Tage.
Ja, jeden Tag, ein bisschen dreimal.
Am besten über WLAN updaten direkt. Gibt's bestimmt
immer, auch. Jederzeit.
Ich frag mich echt, warum? Also, ich meine, mittlerweile hat ja jeder Flatrates. Also, das ist so das Einzige, was tatsächlich irgendwie besser geworden ist, ja. Früher hattest du irgendwie diese Hauptzeit und diese Nebenzeit und eigentlich wusstest du nie, was du wann wo bezahlst und deine Telekom-Abrechnung war irgendwie ewig lang und du hast gedacht, hä? Und dann musstest du echt immer gucken. Da gab es ja echt so irgendwie
Orts- und Ferngespräche.
Ja, stimmt. Und dann gab es ja noch Regio 50 und Regio 20, ja.
Das gibt halt alles so nur noch bei der Bahncard, ja.
Ja, okay. so ähnlich hat es da auch funktioniert. Das war ja alles total undurchsichtig. Also ich weiß, ihr jungen Kinder, ihr könnt euch nicht mehr dran erinnern.
Doch,
also,
total.
Na, du kannst dich vielleicht noch, du bist ja auch kein junges Kind, aber ich meine, ein paar von unseren Zuhörern, so also nach dem Motto, Opa erzählt vom Krieg. Das war tatsächlich echt kompliziert. Da war ein Wirrwarr-System und jetzt hat die Bundesnetz...
Gab halt auch einfach keine Flatrates.
Genau. Und jetzt hat die Bundesnetzagentur festgelegt, liebe Telekom, das war ein total super Projekt, ihr macht das mal weiter.
Ihr macht das mal weiter. Wenn die ganzen Leute alle weiter ihre Dialer benutzen können und die nicht kaputt gehen aus Versehen.
Und du denkst echt, what the f... Also ich meine, es ist ja nicht mehr heute das Problem, irgendwie zwischen den verschiedenen Anbietern zu wechseln. Eigentlich kannst du ja hingehen, wo du willst. Warum immer noch dieses komische Call by Call? Hat die Telekom echt noch immer noch dieses große, große, große Monopol? Sind die nicht mittlerweile nur noch bei 60% oder so Marktanteil?
Ich finde, alle sollten Call by Call dann anbieten. Wäre schon in Ordnung.
Genau, das ist ja nicht, das ist ja nicht der Fall. Wenn du zum Beispiel zu, wie heißt Arcor jetzt? Vodafone gehst, die müssen keinen Call by Call anbieten. Da kannst du diese Vorwahl nicht wählen. Ich wüsste auch gar nicht, das bringt dann alles nichts mehr, oder? Ich wähle jetzt für meinen VoIP 01033 davor.
Doch, macht wie alles gesagt, keinen Sinn. Dialer. Du musst aber dann schauen, wie lange du VoIPst, damit du dann quasi den nimmst, der hat am Anfang quasi 20 Cent, aber danach kostet die Minute.
eigentlich musst du das dann bald vor deine Webadressen, also vor die IP-Adressen im Prinzip.
01033, ja?
01033 schneller und günstiger.
Genau, dann hast du die schneller, nee, billiger. Du kriegst dann E-Mails dann billiger sozusagen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schneller geht. Dann hast du quasi die Premium Vorwahl gewählt, wurde ja. Dann extra.
Und ist dann auch von jedem Webseitenaufruf musst du das demnächst schreiben.
Ja, du musst dann halt sagen.
Okay, jeden HTTP-Request.
Ja.
Logst dich halt erst ein mit dem richtigen User. Ja. Mit der richtigen Vorwahl.
Ja.
Finde ich schön.
Ja. Komische Anachronismen, die es immer noch gibt. In dieser Welt. Ui. Pre-Selection und Call by Call. Wunderbar. Kommen wir zum Thema. Der Felix.
Hat was?
Versucht. Cyanogenmod auf sein Nexus 4 zu tun.
Ich hab's nicht, es hat nicht in News gepasst, es hat nicht in Lesefu gepasst, deswegen wollte ich es einfach umrein tun.
Ja, Thema.
Und zwar.
Gut, hast du, funktioniert's.
Genau, also ich habe Nexus 4 ja übergehabt noch und ich habe da Ubuntu Phone Shizzle drauf gehabt und das war super, super kacke einfach. Wie heißt es? Ubuntu Touch, glaub? Also dieses Ubuntu für dein Telefon.
Ja, Ubuntu Phone.
Ich habe dann auch gelesen, dass dieses Ubuntu für mein Telefon eigentlich auch bloß ein Cyanogenmod mit einem Unity obendrauf ist. Und das habe ich auch erst danach gelesen. Ich wollte das Telefon wieder benutzen für irgendwas wenigstens. Und dann habe ich mir gedacht, okay, flashe ich mal wieder was anderes drauf, was funktioniert. Und zwar Cyanogenmod. Und das Flashen selber war relativ unkompliziert, also relativ halt. Cyanogenmod, die aktuelle Version fürs Nexus 4, ist auch erstaunlich stabil und gut benutzbar. Also das ist ziemlich cool. Es hat ein paar Features, die ich ein bisschen vermisse auf meinem Nexus 5, wo ein Vanilla, so ein Stock-Android einfach drauf ist. Nämlich zwei Dinge. Einmal natürlich das Root, was man aber nachinstallieren kann bei dem Android auch. Das Root braucht man für bestimmte Software, die halt ganz coole Sachen mit deinem Telefon machen können, potenziell. Oder das kannst du halt auch vernichten. Gibt immer die zwei Möglichkeiten. Genau, also die Root-Applikation, wo du einem Teil von deinem Gerät Root geben kannst, beziehungsweise eine App. Und das zweite ist der Privacy Guard. Das ist ein Stück Software, was dann andere Apps wieder davon abhält, zum Beispiel, also du sagst ganz am Anfang, du willst installieren und sagst, ja, übrigens, ich brauche Zugriff auf dein Telefon und deine Kontakte und deine SMS und dein was auch immer. Und dann hast du auf Cyanogenmod hast du nochmal einen Privacy Guard, der die App davon quasi dann abhält. Der sagt dann, okay, ich hab's gemacht, wenn er sagt, okay, schick eine SMS. Oder hier hast du all meine Kontakte, oh, ich habe gar keine Kontakte. Dann kriegst du halt diesen leeren Array zurück. Oder, keine Ahnung, halt alle, überall, wo quasi deine Privacy mit eingeschränkt wird, wenn die App das einfach ausliest, obwohl es nicht braucht, weil es irgendwie ein Taschenrechner ist oder so. Und das ist
Wo du bei einem normalen Android jetzt nur die Chance hättest, ja, ich installiere es oder nein, ich installiere es halt nicht und kann es halt gar nicht benutzen.
Genau.
Hast du bei Cyanogenmod wenigstens die Chance, so ein paar Sachen einzuschränken.
Genau. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache und das vermisse ich auch ein bisschen.
Na dann tu doch, geht's doch dann auf deinen Nexus 5, was du ja noch hast, als Haupttelefon ja als auch Synergy.
Ja, oder? Das Problem wäre wahrscheinlich, dann müsste ich es wieder wipen oder so. Also ich habe mir nicht genau angeschaut, was man alles tun muss, damit man, oder wie viel man mitbekommt vom Vanilla zum Cyanogenmod, aber ich glaube, es ist relativ viel, was du da verlierst. Und ich habe jetzt Nexus 4, was ich ausprobieren kann, wo ich das drauf habe. Speziell habe ich es eigentlich drauf gemacht, weil ich DriveDroid ausprobieren wollte, was ich schon mal vor unendlich vielen Folgen einmal gepickt habe. Das ist quasi eine Software, die dein Telefon zu einem USB-Stick macht, von dem man dann booten kann. Und über DriveDroid kannst du dann verschiedene ISOs runterladen, zum Beispiel Kali Linux oder irgendwie ein Arch Linux oder so ein wie heißt das andere, so dieses Partitionier-Dings, Gparted Live oder so. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also es ist ziemlich cool und smooth und ist nicht abgestürzt, wo ich es benutzt habe. Und es funktioniert einfach so. Und
du hast quasi einen großen USB-Stick mit dir rumgetragen.
Genau, also das da auf dem Nexus 4 sind auch 16 GB Platz und mit Cyanogenmod hast du dann auch von diesen 16 GB hast du dann bloß 1 GB für deinen ganzen Kram belegt, beziehungsweise 800 MB und das ist schon echt voll nice, weil da hast du super, super, super viel Platz. Und das finde ich auch viel cooler als bei dem Stock-Android, wo du irgendwie voll viel Platz belegt hast, obwohl du damit nichts gemacht hast. Genau, also das sind die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Ist erstaunlich stabil und verbraucht nicht so unendlich viel mehr Strom. Also ich kann es jetzt auch nicht so wirklich vergleichen, weil ich habe zwei unterschiedliche Telefone. Aber es ist eine coole Sache, also eine coole Alternative, wenn man mehr machen will, als nur sein Telefon benutzen, was ich jetzt mit dem Nexus 5 gerade mache. Genau. Was ich noch gemacht habe, ist Tink auf dem Telefon zu installieren.
Ganz wichtig.
Das ist quasi das ist schon echt super hart hingecheatet, weil du musst dann quasi die ganze Konfiguration musst du dann auch erstmal auf das Telefon bringen und deine Keys generieren, am besten auf einem anderen Gerät, weil das irgendwie voll kreblich ist, auf das direkt auf dem zu machen, beziehungsweise ich habe die Binary auch gar nicht gefunden. Dann hast du eine GUI, die du dir installieren kannst und von dort aus kannst du dann deinen Tink starten und das funktioniert dann mit ein bisschen Glück.
Mit ein bisschen Glück?
Ja, weil ein bisschen Glück, weil er hat dann gesagt, ja, mir fehlt aber Definite TAN, weil das ist nicht. Aber dieses TAN-Device gibt es unter Cyanogenmod. Das heißt halt nicht Definite TAN, sondern DevTAN. Und dann musst du es halt quasi in deinem Dev-Device einen neuen Ordner anlegen und Symlinken und shit.
Ach, so scheiße.
Aber so ist es halt. Und hat aber funktioniert, beziehungsweise funktioniert jetzt gerade immer noch. Und das ist eine coole Sache eigentlich. Was mich jetzt aber genervt hat bei Android und wo ich auch nicht gefunden habe, wie man das löst, ist, wenn das Gerät im WLAN ist, dann macht der UMTS aus. Und du hast keine Möglichkeit, das zu fixen. Du kannst nicht sagen, okay, ich hätte jetzt gerne beide Interfaces oben. Weil was ich mir gedacht habe, ist, okay, ich hätte gerne irgendwie ein Gerät, was im UMTS ist. Und gleichzeitig im WLAN. Und das Beste wäre, wenn es nicht im WLAN den Default-Gateway hat, sondern quasi da ist dann kein Internet. Und ich kann über UMTS dann auf das Gerät rauf und dann halt einen Sprung weitermachen. Und ich habe nicht gefunden, wie man das löst. Und wie man das quasi fixen kann. Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt geht und ob es vorgesehen ist. Und ich bin garantiert eine Randgruppe und keiner will das so haben, wie ich das haben will. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch verloren. Und das ist mein Mimimi für heute.
Dein Mimimi für heute.
Ja, andere Leute haben mehr Mimimis als ich.
Wo wir gerade beim Thema Android waren, ich habe auch noch ein Mimimi. Es gibt immer noch kein Android 444 fürs Nexus 7 LTE. Also schon das 443 hat irgendwie
lange gedauert, oder?
Voll lange gedauert. Alle anderen hatten das irgendwie schon einen Monat lang und dann kam es jetzt vor, keine Ahnung, von einer Woche oder sowas, kam es endlich für mein Nexus 7 und da habe ich schon gedacht, ja, okay, sie bringen irgendwie gleich das 444 raus, aber nee, denkste. Ja. War jetzt nur erst das 443 und da im 444 haben sie jetzt irgendwelche OpenSSL-Sicherheitslücken noch geschlossen und ich hätte das Update schon gern.
Ja.
Aber passiert nichts.
Passiert nichts. Dürfen die das überhaupt?
Ja, ich finde es halt total scheiße.
Bye.
Also ich meine, wo ist denn da der große Unterschied fürs Nexus 7, fürs Normale haben sie.
War halt auch nur was voll Kleines eigentlich. Also es war nicht.
Ja, es kann ja nicht irgendwie. Also ich meine, die haben die Dinger ja auch rumliegen zum Testen. Also es kann ja nicht irgendwie sein, dass sie jetzt gerade das nicht hinkriegen. Ich verstehe es nicht ganz, was da der große Unterschied jetzt sein soll.
Ja.
Also ich hätte schon gern irgendwie das neueste Android jetzt mal endlich da drauf. Oder ich muss halt doch auch auf CyanogenMod umsteigen.
Ja.
Also mir jetzt beim Nexus 7, weil...
Das Flash also, war, wie gesagt, relativ unkompliziert. War ganz nett.
Okay. Ja, ich meine, es gibt ja jetzt auch die CyanogenMod-Apps, die Standard-Apps, die so ja. beim CyanogenMod drauf sind, die kannst du jetzt auch so fürs Android runterladen.
Genau. Was du auch hast, ist Over-the-Air-Updates, sogar für CyanogenMod. Das heißt, es gibt ein neues Update und der sagt dann gleich, ja, hier, willst du runterladen und installieren? Und so, ja, okay, nice. Und es hat gut funktioniert. Ziemlich gut sogar. Und also das ist alles ziemlich cool geworden, im Gegensatz zu dem, was es halt früher war, wo es halt vorher der Riesen-Cancel war, wenn du das da drauf hattest und dann musst du es updaten und dann musst du es irgendwie neu flashen und dann ist wieder alles kaputt gegangen, musst du alles neu machen. Das ist jetzt nicht mehr. Also es ist erstaunlich benutzbar.
Okay, vielleicht.
Das ist eine coole Sache.
Vielleicht gucke ich mir auch nochmal mein Nexus 7 an und pack's mal auf CyanogenMod. Aber ich hatte bisher einfach auch nicht die Zeit.
Ja.
Ich wollte einfach, dass es funktioniert irgendwie.
Ja, klar.
Und dann kommt man immer nicht zu sowas alles.
Okay, dann machen wir mit Sachen weiter, wo die andere Hälfte auch mitreden kann. Dann.
Laserfu.
Laser.
Flydy.
Flydy, du musst jetzt was sagen.
All the laser. Genau, ich habe hier, wo wir es vorhin Browser-Testing und sowas hatten, hatte ich hier noch einen Blogpost, mit dem ich mal es geschafft hatte, experimentell ein Remote Selenium auf einer VM laufen zu lassen, damit ich von meinem Mac aus in eine VM rein mit einem Internet Explorer 9 testen kann.
Was?
Geil. Ja, ich wollte einfach mal unsere Testsuite auf dem Internet Explorer laufen lassen und mit diesem Blogpost ist es mir soweit gelungen. Also ich kann dann quasi über Capybara, über Selenium in eine Remote-Instanz von dem Selenium-Server rein Befehle abschicken, die dann quasi in einer Windows-VM ausgeführt werden. Auf einem Internet Explorer.
Finde ich cool.
Also wenn man das mal machen will, um irgendwie Dinge automatisiert jetzt auf dem Internet Explorer zu testen, guckt euch das mal an. Ich musste auch ein bisschen rumfrickeln und irgendwie Dinge ausprobieren und am Ende hat es dann funktioniert, soweit. Wenn ihr das mal braucht, guckt euch den Blogpost mal an. Dann habe ich noch ein Slideset von, jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen aussprechen kann, Piotr Solninka.
Piotr.
Das ist so der Mensch, der unter anderem, glaube ich, einer der Hauptentwickler von Datamapper war, was so eine Active Record Alternative in Ruby ist, also so ein Datenbank Model Framework. Der arbeitet jetzt gerade an ROM, dem Ruby Object Mapper, und der vergleicht da so ein bisschen ROM und Active Record, was so das normale Framework in Ruby on Rails ist und finde ich ganz, ganz cool gemacht, den Vortrag. Und ROM sieht da auch ganz interessant aus. So, könnte ich mir vielleicht mal irgendwann angucken. Was habe ich denn noch? Weil wir das letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so davon hatten, mit Facebook und irgendwie der Ethik, die Facebook so rüberbringt und so, da gibt es von Fake Steve Jobs einen Blogpost von 2007, wo auch wieder irgendein Facebook-Skandal war und das ist so die Antwort, die eigentlich für immer gilt. Kann man sich mal durchlesen. Ja.
Okay.
Okay.
Schön.
Dann noch Awesome Python.
Awesome Python ist ein
GitHub-Account
von coolen Python-Projekten und Libraries. Ganz kurz vorgestellt, was sie machen und eine relativ lange Liste mit vielen coolen Sachen, wo man jetzt gar nicht dran denkt, dass es die quasi in der Python-Umgebung gibt. Ein Beispiel war jetzt Wi-Fi. Das ist quasi eine Library und eine ausführbare Datei, beziehungsweise eine Binary, mit der du Wi-Fi relativ, dein Wi-Fi von deinem Computer relativ leicht steuern kannst, also entsprechend WPA Supplicant. Und ganz viele andere coole Ideen, oder coole Libraries, die es für Python gibt, mal ganz kurz vorgestellt, was sie machen. Sehr cool.
Gut, dann kommen wir zum Rumheulen. Mimimi der Woche. Ich hatte ja vor einiger Zeit meinen Mail-Server gewechselt. Also habe mal richtig kräftig geupdatet und alles neu gemacht. Und letzte Woche ja schon rumgeheult, dass irgendwie Google mich teilweise blockiert hat. Ein paar Leute haben gesagt, es liegt vielleicht an den SPF-Records. Dass, wenn man gar keiner hat, das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also hatten einige Leute in unsere Kommentare geschrieben und auf Twitter kam der Tipp auch. Ich hatte natürlich SPF-Records und auch einen, der eigentlich sagt, okay, es gibt die und die und die IP-Adressen und wenn, dann nimm sowieso alles an. Also so ein SPF-Record, der eigentlich sagt, pff, ist mir eigentlich egal, SPF ist scheiße, weil SPF ist scheiße.
SPF ist scheiße.
Benutze diesen SPF-Record, um zu sagen, dass SPF scheiße ist.
Ja. Das ist so einer, egal was ich hier reinschreibe, du musst es eh immer annehmen. Also SPF hat ja hat ein paar Nachteile und war zwar mal eine nette Technologie, um irgendwie sagen zu können, pass auf, eine Mail von dieser Domain sollte nur von den und den Mail-Servern kommen. Problem ist aber, wenn du eine Weiterleitung machst, dann ist halt der, ist es ja, kommt es ja nicht mehr vom originalen Mail-Server und dann würde der SPF-Test fehlschlagen und bringt also auch nichts. Deswegen hat man ja heutzutage modernere Technologien, unter anderem dann Sachen, die auf DNSSEC und sowas aufsetzen. Aber sei es drum, mein SPF-Record, ich habe ihn nochmal angepasst und vielleicht war auch irgendwelcher komischer Wusel drin. Mittlerweile geht's wieder, ob sich Google einfach beruhigt hat oder wie auch immer. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, so ein Formular, wo man wirklich alles eintragen kann und meckern kann bei Google, ist irgendwie alles kaputt. Macht man was dagegen? Man kriegt wohl keine Antwort bei diesem Formular, weil Google meint einfach, ja, ist, haben wir nicht schön, nötig. Haben wir nicht nötig, aber meistens geht's wohl danach dann wieder. Also vielleicht kann man auch dieses vielleicht hätte ich auch einfach dieses Formular nutzen können, statt einfach abzuwarten. Also wenn ihr auch so ein Problem habt, dass Google euch irgendwie mit dieser Fehlermeldung ablehnt, dass irgendwie zu viele Sachen fehlgeschlagen sind und ihr deswegen nicht durchkommt mit eurem Mail-Server, guckt mal, ob ihr einen SPF-Rekord habt. Zur Not auch den SPF-Rekord, SPF ist scheiße. Kann ich auch mal verlinken, dass der einfach alles annehmen. Ich so nach dem Motto, ich sage überhaupt nichts aus, wahrscheinlich sind alle Mail-Server der Welt gültig für meine Domain. Das könnte ein Problem gewesen sein, wie auch immer. Die Sache funktioniert wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, dann, wenn ich schon mal jetzt hier am Mail-Server sitze, dann mache ich auch gleich alles richtig super cool und benutze auch gleich Dane. Und für Dane braucht man DNSSEC. Das heißt, alle DNS-Records müssen signiert sein und pipapo. Und das kann natürlich auch man muss natürlich die ganze Vertrauenskette herstellen. Und zwar fängt es natürlich bei der Root-Zone an, geht dann auf die verschiedenen Domains, also bei uns jetzt .de zum Beispiel. Die DNIC macht das natürlich und dann steht bei der DNIC natürlich drin, hey, für die Domain sind die und die DNS-Server zuständig, also meine eigenen. Und meine eigenen müssen dann auch DNSSEC machen. Jetzt ist halt das Problem, ich müsste halt irgendwie meine Keys der DNIC geben können, damit die den Key eintragen bei sich, damit die Vertrauenskette hergestellt ist. Mhm. Kann ich aber nicht, weil mein lieber Provider Hetzner sagt, nee, Arschlecken. Machen wir nicht. Und dann habe ich ein paar andere angefragt, die sagen auch alle, tut uns leid, gerade können wir irgendwie nicht anbieten, weil wir irgendwie alle zu blöd sind. Aber irgendwann dieses nächstes, übernächstes Jahr, wir arbeiten ganz hart und wenn sie wollen, melden wir uns dann bei ihnen, wenn es geht. Jetzt denke ich, DNSSEC ist jetzt auch nicht mal von vorgestern, sondern es ist da auch schon ein paar Jahre draus. Und ich meine, seinen eigenen DNS umzustellen war jetzt nicht das Problem. Also ich habe mal die ganzen Domains, die wir haben, einfach mal alle durchsigniert, so richtig hart durchsigniert. Und die sind jetzt alle per DNSSEC da. Aber die Vertrauenskette steht halt nicht, weil ich keinen Provider habe, der die Dinger zur DNIC geben kann. Und das ist mein Mimimi. Das sollen sie jetzt mal alle machen. Ich will endlich Dane haben. Damit die anderen Mail-Server auch wirklich sicher sein können, dass das Zertifikat, was ich auf meinem Mail-Server benutze, auch wirklich meins ist und dass dem vertraut wird und das, weil das dann im DNS steht und nicht nur irgendeins sein kann, sondern wirklich das, was ich auch haben will. Und ja, das ist nämlich alles viel besser als E-Mail made in Germany, was die da proprietär und dann ausgehandelt haben.
Schön.
Ja. Aber mein Mimimi, macht mal alle DNS-Sec an, bitte, jetzt gleich, weil ich will das endlich haben und rumspielen damit. Aber irgendwie, also, oder ihr Hörer da draußen, wenn ihr einen Provider habt, wo das einfach funktioniert, könnt ihr mir auch mal Bescheid geben. Vielleicht habe ich jetzt auch nur einfach nicht die richtigen angefragt. Also überall, wo ich Domains habe, die habe ich mal gefragt und die haben alle gesagt, nee, können wir nicht, machen wir nicht, bald irgendwann, vielleicht dieses Jahr noch, eventuell irgendwann später. Und es war alles ziemlich enttäuschend. Wenn ihr einen Provider kennt, der wirklich DNS-Sec macht und halt, also wo man eigene DNS-Server nehmen kann und die dann, wo der Provider trotzdem den Key dann weiter an die DNS gibt, dass es wirklich klappt, dass die Vertrauenskette stimmt, gebt mal Bescheid. Entweder via Twitter oder
in die
Kommentare.
Alle machen das.
Mach mal.
Ja, mach mal. Ja, mein Mimimi. DNS-Sec schon alt und trotzdem kann es noch irgendwie keiner.
Mhm.
Ja. Genau. So. Jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr heulen. Ich hab mich genug. Euch interessiert das alles wieder gar nicht, oder? Hier?
Total.
Ja, ich habe irgendwie halt damit aufgehört, Mail-Server zu betreiben. Dann muss ich mich mit solchen Sachen.
Ne, Dane nutzt ja auch was, wenn du nur Webserver betreibst.
Ja.
Ja, machst du auch nicht.
Yeah. Nee.
Ist dir egal.
Ja, doch, aber ist mir egal.
Ja, siehst du. Mir nicht. Also mir, ja. Also für Mail-Server wäre es mir besonders wichtig. Für für Webserver würde ich es natürlich auch machen, weil wenn es drin ist, aber du betreibst ja auch nicht deinen eigenen DNS-Server, deswegen wäre der Teil auch egal.
Jupp.
Wenn, dann würdest du das auch bei irgendeinem Provider machen, der DNS-Sec aber auch anbieten muss, weil sonst funktioniert es
halt ja
auch.
Genau, aber dann ist es halt das Problem vom Provider, nicht meins.
Ja, trotzdem müsste man einen haben, der es macht, ja, so oder so. Und die sind rar.
Mhm. Gut. Genau, also was ist bei mir? Ich benutze MacVim normalerweise als so Haupteditor, um irgendwie zu coden, Präsentationen zu machen, alles irgendwie, womit ich irgendwie Text anfasse, mache ich eigentlich im Vim. Und ich hatte irgendwie so vor ein paar Wochen, also vor 3-4 Wochen ist es losgegangen, dass ich so einmal die Woche mein Vim neu starten musste, weil er plötzlich irgendwie der Meinung war, es ist jetzt gut und angebracht, 6 GB RAM aufzufressen. Was für so einen Vim, der normalerweise so um die 30 MB RAM braucht, nicht so unbedingt typisch ist.
Aber das 30 MB sind schon echt ganz schön viele Megabytes RAM für so einen Vim.
Ja, da ist ja noch irgendwie die Mac GUI und sonst was außenrum. Hm. Also ich benutze den ja tatsächlich im GUI-Modus und dann ist da ja noch quasi die Mac-GUI und Gedöns außenrum. Und
Okay.
Ich habe auch noch diverse Plugins geladen und so. Und da ist halt das Problem, ich ging davon aus, dass das Problem nicht am Vim selber lag, sondern irgendwelchen Plugins, die ich da geladen hatte. Und jetzt find mal dieses Plugin. Ich habe dann irgendwie mal die üblichen Verdächtigen, wo ich jetzt davon ausgegangen bin, dass die vielleicht, weil sie ständig irgendwie Dinge tun, schuld sein könnten, mal deaktiviert und dann schrittweise wieder aktiviert. Da war tatsächlich keins dabei. Ich habe dann mal so, ich habe beobachtet, nachdem ich das AG-Plugin benutzt habe, also AG.vim, das ist so, AG kennt ihr vielleicht, das ist The Silver Searcher, das ist so eine Grep-Alternative, die sehr hochoptimiert ist und sehr schnell.
Hatten wir schon mal erwähnt irgendwann?
Ja, ist schon 1000 Mal gepickt worden, glaube ich, oder ist sowas ähnliches wie Egg. Genau, und da hatte ich halt ein Plugin, um irgendwie in meinem Code nach irgendwie Dingen zu suchen. Und ich hatte das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich dieses Search-Plugin benutzt habe, dann plötzlich so langsam der Speicher nicht mehr freigegeben wurde. Ich kann tatsächlich nicht sagen, ob es hundertprozentig das Plugin ist. Ich habe es jetzt mal seit einer Woche deaktiviert und seitdem habe ich diese Probleme nicht mehr gehabt. Ich bin allerdings nicht dazu gekommen, das zu debuggen, um zu schauen, ob es denn wirklich das Plugin ist und warum denn da irgendwie was schief läuft. Aber es ist auf jeden Fall sehr nervig, wenn so das Tool, was ich am Tag, wenn ich am Computer stehe oder sitze, am meisten benutze, einfach ständig irgendwie neu gestartet werden will. Also ständig in Form von alle paar Tage mal. Das ist doof.
Ständig. Ja.
Ja.
Aber du hast es jetzt noch nicht rausgefunden.
Ja, sagen wir mal so, ich habe das Problem für mich momentan so gefixt, indem ich das Plugin jetzt deaktiviert habe. Hm. Ich gehe dementsprechend davon aus, dass es das war. Ich kann es nicht genau drauf festnageln, aber ich habe jetzt auch weder die Lust noch die Zeit, mich da reinzufuchsen, um irgendwie Bug-Reports zu schreiben.
Einfach mehr RAM einlöten.
Ja, ich habe schon 16 GB RAM in meinem Laptop.
Das Doppelte einfach.
Ja. RAM-Verdoppler rein.
Ja, und genau, ein RAM-Verdoppler, dann geht's los.
Ich hab doch schon einen RAM-Verdoppler. Der macht doch schon. Ja, okay.
Du brauchst Triple-RAM-Verdoppler.
Bis Software-RAM-Verdoppler, jetzt brauchst du den Inhalt.
Ja, ich brauch den RAM-Tripper.
Ja.
Genau.
Genau, was habe ich denn noch? Was habe ich denn sonst noch? Ich habe gestern irgendwie bei uns in der Firma intern so eine kleine Präsentation gehalten. Und ich wollte das irgendwie so einfach wie möglich angehen und mit so wenig wie möglich Aufwand einfach ein paar Slides zusammenpacken. Problem an der Geschichte ist, ich habe irgendwie 90% meiner Slides bestanden aus Code. Und ich habe dann irgendwie mal probiert, ja gut, nehme ich halt mal Keynote, habe da Code reingepastet, er hat mir den kompletten Code kaputt gemacht. Er hat die Formatierung, die Einrückung, das Syntax-Highlighting, hat er mir alles zerschossen.
Darf der das überhaupt?
Ja, nee, eben nicht. Und dann habe ich halt das irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten probiert, das hinzukriegen, habe es dann auch versucht, von Hand hin zu formatieren, sodass zumindest die Einrückung stimmt. Dann hat er irgendwie Leerzeilen zwischen meine Codezeilen gemacht und also ganz seltsam, vielleicht lag es auch an mir, ich habe irgendwie versucht, gesyntax-highlightedes Copy-Paste in Keynote einzufügen, indem ich mit der Druckfunktion von Vim ein PDF erzeugt habe und es da rauskopiert habe. Ist vielleicht auch nicht so die beste Idee.
Syntax-Highlighting funktioniert unter Windows mit dem Vim tatsächlich einfach so, also du kopierst es direkt aus dem Vim raus, in Word rein und dann ist es bunt. Das ist eine lustige Sache.
Das wäre cool, das hat bei mir nicht funktioniert. Naja, jedenfalls war das so die Geschichte, die ich habe dann echt, für einen kleinen Moment habe ich dann überlegt, mache ich mir jetzt Screenshots und füge diese Screenshots von dem Code da ein. aber ich bin dann auch jemand, der gerne mal seine Slides kleiner und größer zoomt, deswegen ist das dann vielleicht doch nicht, oder irgendwie mit der Maus hinzeigt und markiert und so, das ist dann vielleicht doch nicht so die gute Idee. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt in den letzten paar Jahren diverse Präsentationen in meinem Studium gehalten, die ich einfach nur mit HTML und irgendwie JavaScript-Libraries gemacht habe. Habe ich gedacht, ja, okay, hätte ich auch wieder gern so, ich will aber kein HTML von Hand schreiben. Dann habe ich mir mal angeguckt, was gibt's denn so für Tools, die mir einfach in Markdown geschriebene Slides nehmen und mir da eine HTML-Präsentation rausbauen. Und alle, die ich ausprobiert habe, waren irgendwie doof. Die hatten irgendwie alle andere Probleme. Ich habe irgendwie dieses Slideshow-Gem, was in Ruby geschrieben ist, probiert. Das ist auch irgendwie super konfigurierbar und man kann 1001 JavaScript-Library als Template laden und so. Ich wollte DeckJS haben, weil DeckJS wusste ich, wie es funktioniert und wie ich es benutzen muss. Und da gab es dann natürlich das super Feature, dieses Slideshow-Gem entscheidet, wann eine neue Slide anfängt anhand der Überschriften in deinem Markdown. Das heißt, wenn du eine H1-Überschrift in Markdown machst, dann bricht dir normalerweise die Slide um. Das sorgt aber dafür, dass in diesem konkreten Fall mit DeckJS H1-Überschriften so im CSS so gethemed sind, dass die immer in der Mitte riesengroß der kompletten Slide sind. Das heißt, wenn ich da drunter oder neben oder drüber oder sonst wo irgendwo Text schreiben wollte, dann hing der immer komplett über der Überschrift und das sah halt ziemlich scheiße aus. Ich hatte halt auch keine Lust, jetzt dann das komplette CSS dafür anzupassen. Und ich wollte jetzt auch nicht alles mit H2-Überschriften machen und dann dem Markdown-Tool sagen, hey, brech doch mal alles an H2-Überschriften um. Deswegen habe ich das dann auch gelassen. Da habe ich mir kurz Haeckle angeguckt. Das ist so ein Tool, was auf dieses Jekyll von GitHub aufsetzt, auf diesen Static Code Generator. Da ist dann wiederum das Problem, da muss man für jede Slide, die man anlegt, ein einzelnes Markdown-File anlegen, was mir dann irgendwie auch zu umständlich war. Ich habe Landslide ausprobiert, das ist in Python geschrieben und das benutzt dieses HTML5 Präsentations ja, Template von Google, was die mal irgendwie für ihre Google I.O. Präsentationen und sonst was benutzt haben. Habe ich auch kurz ausprobiert, da war dann irgendwie die Formatierung blöd, er hat irgendwie komisch linksbündig alles formatiert, die Schrift war zu klein und es hat irgendwie, ich will es halt auch nicht stylen. Naja, und über Twitter, als ich mich dann über Twitter beschwert habe, sind noch ein paar Vorschläge reingekommen, aber bis dahin hatte ich halt dann die Slides schon in HTML von Hand geschrieben.
Gott, so weit ist gekommen, einfach wie die Barbaren.
Ja, weißt du, wie ein wildes Tier. Ich stell mir da, ich habe mich echt geschämt, als ich dann in der Bahn gesessen bin und noch ein paar Slides irgendwie umgebaut habe, wie ich dann gedacht, mein Gott, was denken die ganzen Passanten jetzt von mir, wie ich da dran sitze, ja, wie so ein wildes Tier.
Ja, Code!
Und irgendwie HTML-Code von Hand da in den Editor reinhacken.
Ich meine, überleg dir das mal.
Ja. Ohne Scheiß. Das
ist richtig fucking shit, ey.
Das ist wie früher, als wir noch
mit dem Fly-DB nichts mehr zu tun haben.
Ja, ja. Echt. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich meinen Bart verloren habe.
Ja. Du jagst auch noch dein Fleisch selber und grillst es und so, oder? Und
ja.
Ja.
Gezwungenermaßen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist echt eine traurige
Geschichte. So, it has come to this.
Ja. Ja, also auf Twitter wurden mir noch ein paar andere Sachen empfohlen. Das waren größtenteils JavaScript-Libraries, bei denen man dann auf irgendeine Art und Weise Markdown im HTML irgendwo reinschreibt und das macht dann JavaScript-Magix und macht dann da Slides draus. Habe ich mir jetzt noch...
Ja.
Ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Was mir auch noch empfohlen wurde, war eine Mac-App, die heißt...
Dexit,
genau.
Das wollte ich nämlich fragen, ob die dir vorgeschlagen wurde.
Die wurde mir von mehreren Seiten vorgeschlagen, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon irgendwie die Slides fertig. Mhm. Und jetzt habe ich im Hinterkopf irgendwie ein Hobbyprojekt, was ich mal irgendwann angehen kann, wenn ich mal irgendwie, wenn es mich in den Fingern juckt, jetzt will ich mir irgendwie mal einen Slide-Generator schreiben, der irgendwie das tut, was ich für richtig halte.
Das haben die anderen wahrscheinlich auch alle gemacht.
Ja, das haben die auch alle gemacht und dann ist es halt wieder nicht das, dann funktionieren die halt alle.
Das ist so dann wieder nicht das geworden, was der Flydie wollte.
Genau, das ist
Flydie Slides. Slides. Ja.
Ja, Flydie genau. Slides. Ja. Weil, ihr wisst ja, das ist jetzt, ich hab jetzt ein neues Steckenpferd neben Mobile Messaging, Präsentationstools.
Okay.
Also wenn ihr mal irgendwie mich zum Reden bringen wollt, dann lasst mich doch mal über Präsentationstools reden.
Wovon wir schon immer reden wollten, ist...
Ja. Nee, ich hatte da ja tatsächlich mal was Cooles angefangen, wo man dann auch über Websockets mit einer mobilen Web-UI auf dem Handy die Slides fernsteuern konnte, mit Authentifizierung und sonst was. Und ja... hab's dann irgendwie nie fertig gemacht und jetzt ist es halt in Node geschrieben und ich habe keine Lust mehr auf Node und jetzt muss ich mir irgendwas anderes überlegen.
Krass.
So traurig. Solche Dinge.
Ja.
Ja, solche Dinge.
Auch krass. Traurig ist, dass der Haswell-Nachfolger Broadwell erst nächstes Jahr kommt.
Ja, voll traurig, weil...
Schlimmer geht's wohl nicht.
Wolltest du dir was Neues kaufen und jetzt musst du noch länger
warten. Genau, ich wollte mir nur so eine CPU kaufen und dann ins Regal stellen. Naja, man
ja, vor allem
ja,
die Boards, dafür gibt's schon. Das ist ja auch ganz
cool. Ja,
Boards für Broadwell.
Ja. Also, ja, das ist halt der Nachfolger, genau wie du schon richtig gesagt hast. Der soll halt nochmal energiesparsamer sein und gleichzeitig natürlich wieder ein bisschen schneller und so. Und das ist halt, vermutet man, die Basis vom nächsten MacBook Pro Retina. Und das wollte ich, also mein Mitte 2010er MacBook Pro ist halt so langsam mal, also A ist es steuerlich abbezahlt.
Und das ist der eigentliche Grund.
Abgesetzt und zum anderen habe ich jetzt durch das, dass wir vom Office umgezogen sind, auch bin ich in den Genuss des Problems gekommen, dass es nicht so schlau ist, zwei Rechner zu haben. Also ich arbeite halt meistens auf meinem iMac und habe mein MacBook eigentlich nur so für daheim. Aber mittlerweile hätte ich dann doch lieber gerne alle meine Arbeitssachen auf einem Rechner und würde nur noch den Rechner gerne mit mir rumtragen.
Das ist eine gute.
Dafür
also,
sind sie Cloud, die synchronisierte das.
Nee, das ist Käse. sorry, aber also es sind halt einfach so Details wie, ich möchte nicht Git-Commits pushen müssen, weil ich Maschinengrenzen überwinde. Also für mich ist ein Commit-Pushen, ist, wenn ich was mit anderen Menschen teilen möchte, nicht mit einer anderen Maschine von mir. Aber
was, findest du es wirklich?
Ja.
Weil, also ich habe das eigentlich, ich habe Git immer so benutzt, dass du quasi, jeder hat sein eigenes Repository und natürlich kannst du, wenn du zwei Boxen hast, also zwei Repositories, dann pushst du es von einem zum anderen.
Das ist die technische Hürde, aber semantisch bedeutet mir das nichts. Ich bin immer noch ich selbst. Es bedeutet, also ich will nicht in ein zentrales Repo, wo was reinpushen müssen. Also
nicht ins Zentrale, sondern zu deiner Box natürlich.
Ja, aber auf welchem Wege geht das, wenn nicht über irgendein anderes Repo? Ja,
du kannst es über eine Dropbox machen zum Beispiel.
Was? Nein.
Nein, genau das macht doch, man nicht. Also ich
Also was ich mache normalerweise, beziehungsweise wie ich das sonst immer gemacht habe, du hast halt Boxen, die haben SSH und dann pushst du halt zu der anderen Box hin.
Ja gut, dann ist es aber ja auch ein zentrales Repository, deine
Box. Nein, überhaupt nicht, sondern du hast 10 Boxen oder drei und die sind unterschiedlich erreichbar und dann pushst du halt zu dem einen. Und dann ist es halt ein Remote. Und dann hast du ein anderes und du hast ja nicht nur ein Remote, sondern du hast ja nicht nur Origin, sondern du hast ja die eine Box, die andere Box und du kannst da hinpushen und du kannst da pullen. Und das ist ja auch eigentlich, wie es gedacht ist, es ist ja niemals, Git ist ja nie zentral gedacht worden. Es ist ja immer dafür gedacht, dass du das Repository zu jemand anders pushst oder dass du es von jemand anders pullst.
Ja, aber das setzt halt voraus, dass du halt auf alle anderen Rechner per SSH draufkommst, dass die irgendwie erreichbar sind, dass sie gerade laufen. Ja. Und so weiter und so fort. Im Normalfall, ich renn auch mit mehreren Computern durch die Gegend und im Normalfall ist es halt so, dass die nicht gleichzeitig an sind.
Was ich auch schon gemacht habe, ist halt auf USB-Sticks pushen, was ja auch kein Problem ist.
Oder ja, aber ihr müsst euch einfach halt keine angewöhnen, USB-Sticks es gibt mehr. Arbeit und es gibt Freizeit. Ja. Das eine macht man mit dem einen Rechner und dann lässt man das in Ruhe, macht was anderes, was völlig anderes und man braucht auch auf diese Arbeit gar nicht zugreifen. Und dann brauchen wir auch den Daten nicht.
Ja, es gibt halt. Es
ja,
gibt
du,
halt,
ja, das ist
es halt. Es gibt halt selbstständig und vor allem, es gibt auch bei Angestellten das Konzept Homeoffice. Und ich kann, sorry, aber der iMac ist schon einigermaßen transportabel.
Es gäbe noch ein anderes Konzept, ja? Ja, du kannst entweder einen neuen Rechner kaufen oder du kannst sagen, wir haben jetzt Arbeitszeit und ich arbeite und ansonsten mache ich Freizeit und
ja, aber ich will ja auch mal einen ganzen Tag Homeoffice machen können, dann kann ich ja nicht meinen iMac am Abend davor mir überlegen, morgen mache ich glaube ich Homeoffice, ich nehme mal den Rechner mit.
Das kannst du als selbstständiger Mensch.
Ich kann das auch machen als Angestellter.
Sehr viele Angestellte heute zum
Glück machen. Also das ist also bei mir auch tatsächlich, also ich meine, ich stehe den ganzen Tag, ich bin einen Tag die Woche im Büro und bin ansonsten im Homeoffice. Also das geht auch.
Ja.
Also ich löse das Problem halt, indem ich einfach zwei Laptops habe und den einen privat benutze und den anderen halt geschäftlich und privat. Ist dann halt irgendwie auch so.
Ja, also Hintergrund eben ist nochmal der, ich wollte mir eigentlich ein neues Protina jetzt dann mal kaufen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch in der zweiten Generation oder dritten eigentlich so, wenn man es genau nimmt. Das heißt, die meisten Kinderkrankheiten sind ausgemerzt und so, ne? Mhm. Und eigentlich hatte ich drauf gehofft, dass dann halt diesen Herbst irgendwie ein Broadwell-Refresh kommt, aber der kommt jetzt halt dann nicht und es kommt wahrscheinlich nur so ein kleiner Haswell-Refresh. Irgendwie hier, jeder kriegt nochmal 100 Megahertz oben drauf gepackt und...
Oder 100 Megahertz weniger.
Weniger, genau weniger, weil spart dann so viel Strom und so.
300 Millionen.
Und
bei irgendwas sind doch jetzt weniger, oder waren es mehr?
Beim iMac.
Waren es 100 Megahertz mehr oder weniger? Ich weiß es gar nicht.
Low-Budget-iMac?
War das dann nicht weniger?
Ach, ja, weniger natürlich.
Gut, also kommt nicht.
Ja, kommt nicht und deshalb werde ich wahrscheinlich kaufen müssen und dann kann ich eigentlich auch gleich kaufen.
Ja, dann kauf doch gleich.
Kauf doch direkt jetzt.
Genau.
Ja, genau, jetzt.
Dann
kauf doch jetzt, genau.
Kaufen Sie jetzt nicht Jenkins, weil Jenkins irgendwie kaputt geht?
Weil Jenkins ist kostenlos und...
Ach, ja, also ich habe irgendwie, bin gerade dabei, so Continuous Integration Gedöns zu bauen. Und habe da halt natürlich auch irgendwie mal lokal bei mir auf dem Rechner zum Testen Jenkins aufgesetzt und so. Und es lief alles wunderbar. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich jetzt mal ein Brew-Upgrade mache. Und da habe ich halt auch Jenkins mit abgegradet. Und jetzt laufe ich in irgendwelche komischen Java-Stack-Traces, weil die Jenkins-Entwickler gedacht haben, das ist eine gute Idee im User-Interface, überall, wo irgendwie Fehler auftreten, ellenlange Stack-Traces anzuzeigen. Weil das ist die einzige Information, die der Benutzer versteht. Ich laufe da in komische Probleme rein, von wegen hier Mailer-Plugin, sonst was ich ja irgendwie tatsächlich deaktiviert habe. Und ja, die Problemlösung scheint dann zu sein, ja, deinstallier doch mal das Git-Plugin und installier es nochmal neu. Und irgendwie fühle ich mich jetzt gerade wie bei Windows. Also irgendwie in der Gegend rumklicken, hier mal dieses Plugin aktivieren, hier mal dieses Plugin deaktivieren und dann mal irgendwie ein Bild laufen lassen und dann mal feststellen, dass ich den Jenkins mal neu starten muss. Und es ist ein Tool, was irgendwie einen Sinn hat und was irgendwie interessante, also was Dinge tut, die ich haben möchte, aber es dahin zu bekommen, dass es die Dinge tatsächlich tut, macht halt keinen Spaß.
Gott, schon wieder wie die Barbani, ist unglaublich.
Ja, wieder schon wie wildes Tier irgendwelche Java-Software.
Updaten oder nicht oder so.
Ja. Lieber nicht updaten. Also,
niemals updaten, genau.
Also ich war ja vorhin kurz abgelenkt, jetzt wisst ihr, warum ich abgelenkt war. Darum. Genau. Also ich hab's mittlerweile auch, glaube ich, wieder halbwegs zum Laufen bekommen. Aber irgendwie finde ich das dann nervig, wenn ich irgendwie so Dienste laufen habe und die irgendwie nicht tun.
Das kann ich verstehen.
Ja, genau.
Sachen, die nicht tun, sind nämlich blöd.
So viel zu mir.
Kommen wir zu den Picks?
Jo.
Picks.
Kickstarter. Beste Kickstarter?
iBacon. Panic hat was mit Bacon gemacht. Mhm. Also Panic, diese auch so tolle Mac- und iOS-Entwicklerschmiede aus Portland, glaube ich.
Jo.
Die haben mal was Schönes mit iBeacons gemacht, und zwar eine Punch-Clock, was man ja von früher noch kennt. Aber halt ohne Zeiterfassung, sondern nur, du kannst halt schauen, ob die Leute im Office sind oder nicht.
Sehr praktisch.
Und das haben sie halt im Wesentlichen über iBeacons gelöst. Und es ist mal ganz lustig, kurz drüber zu lesen. Sie gehen nicht allzu sehr ins technische Detail. Es ist alles Open Source. Es ist natürlich mit einem kleinen, ich glaube, Sinatra-Backend, wenn ich mich recht entsinne. Ja, so weit, so gut. Lustiger Anwendungsfall für iBeacons. Und dann mache ich gleich mal weiter. Mein guter Freund, der NS Hipster.
Der
feiert seinen zweiten Geburtstag und hat sich dafür ein Stück Kuchen mit Kerze
Smartest
gemacht.
Toddler.
Hat das natürlich, wie man das heute so macht, ja, im iOS-Entwickler-Umfeld gleich mal in Swift den Code gemacht, und das ist eigentlich ziemlich cool, was er dann zeigt nachher. Also er hat im Prinzip das, wie er den Pfad sich zusammensetzt in diesem klassischen, ja, mach eine Linie von hier nach da und dann bewege das mit dem Arc von hier nach da, hat er mal die kompletten Operatoren so hart überladen, dass es halt jetzt so eine Art grafische DSL dabei rausgekommen ist. Und wenn man die Seite im Safari anschaut, dann sieht man, er hat außerdem auch noch alle Variablennamen durch Emojis ersetzt. Am Ende, ja, weil er einfach der NS-Hipster ist. Also der Matt Thompson, der ist halt einfach der NS-Hipster und der darf das. Ja.
Krass.
Und jetzt, also wir hatten demnächst bei uns in der Entwicklergruppe hier in Stuttgart auch einen kurzen Vortrag über Swift. Also diese neue Programmiersprache, die von Apple da gerade irgendwie so gebetert wird. Und da meckern jetzt auch wieder ganz viele, dass es halt so auf der einen Seite ja ganz viele Features aus C und so weiter rausgelassen, die halt als gefährlich gelten, und man versucht hat, Swift sehr, sehr sicher zu machen als Programmiersprache. Also nicht sicher, sicher auch sicher im Sinne von Security, aber auch sicher im Sinne von Dummheitsfehler, genau.
Also das ist Safety.
Ja. Und dann hat man Operator-Overloading drin gelassen, und man kann ja im Prinzip so auch seine eigenen Operatoren damit erzeugen, und da ragen jetzt natürlich wieder ein paar alteingesessene,
ja,
dass das voll böse wäre und so, aber also dann kann ja jeder den Plus-Operator überladen und dann passieren Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. Mhm. Nö, du kannst ja nachgucken, was er da gemacht hat.
Ja, genau.
Also
ja, ich weiß nicht, also in Ruby geht das, ist das ja alles noch irgendwie viel krasser, weil du kannst ja auch selbst irgendwie zur Laufzeit Klassen aus der Standardbibliothek aufhacken und da irgendwie Monkey-Patching betreiben und Dinge verändern und sonst irgendwas, was da irgendwie in der Ruby-Welt auch gemacht wird. Ich meine, Python kann das genauso, aber irgendwie ist das in der Python-Welt total bäh.
Irgendwie, ist halt pulbar. Das,
ja, also,
das macht man nicht.
Core-Klassen-Hacken ist halt irgendwie pfui, und die irgendwie in der Ruby-Welt ist es scheinbar okay, aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Und
vielleicht ist es so, weil man in Python es nicht machen muss und in Ruby du das halt brauchst, damit halt bestimmte Sachen tun.
Ja, ich weiß nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich das unbedingt brauchen sollte. Also es macht mir manche Dinge einfacher, aber ich glaube, im Zweifelsfall muss ich es jetzt nicht unbedingt machen. Also ich kann jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann auch irgendwie in eine kleine Delegator-Klasse schreiben, die jetzt irgendwie ein Array benutzt, statt dass ich irgendwie Funktionalität an Array ranhänge oder so. Und für solche Sachen wird es ja oft benutzt. Und
das ist also passiert das viel? Ich habe das bei Python.
Ach, ich weiß nicht. Ich hab's schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, irgendwie in Ruby 2.1 gibt es ja diese. Oh Gott, jetzt ist mir der Name dieses Konstrukts entfallen. Ist egal. Es gibt scheinbar in Ruby 2.1 ein Konstrukt, womit man so sehr lokales Monkey-Patching betreiben kann, was außerhalb von einem gewissen Scope nicht sichtbar ist. Mhm. Da wird dann ein bisschen versucht, dem entgegenzukommen. Aber ich meine, ja gut, ein Operator, wenn ich mir jetzt so eine Sprache wie Ruby angucke, dann ist ein Operator halt ein Methodencall.
Ja. Mhm.
Da ist plus halt eine Methode, die auf irgendwie ein Number-Objekt aufgerufen wird. Und da ist klar, okay, da kann man halt diese Methode ändern. Ja. Aber ich finde das jetzt nicht generell schlimm oder generell super toll. Ich denke, das kommt immer auf den Anwendungsfall an. Für
so also bei Python habe ich, glaube ich, auch schon letztes Mal darüber geredet. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie das heißt. Da hast du quasi die Möglichkeit, eine Klasse, eine Funktion zu implementieren. Und wenn die Funktion implementiert hat, dann hast du zum Beispiel ein Iterable. Also wenn du .next implementierst, dann kannst du mit dem über das Ding iterieren.
Mhm. Oder wenn das ist sowas wie in Ruby. In Ruby kannst du ein Each implementieren und dann gibt es ein Modul, was du laden kannst. Und wenn du das Modul inkludierst, dann hast du da auch ein Map und ein sonstige Dinge drauf.
Ja, also bei Python ist es wirklich dabei. Und wenn du das add, also unterstrich, unterstrich add implementierst, dann hast du ein Plus zum Beispiel für diese Klasse. Und das gibt es halt für alles. Und ich denke, deswegen gibt es in Python nicht so oft, dass man quasi was an den Core-Sachen macht, weil du kannst ja einfach irgendwie eine Klasse machen, die genau das macht, was du willst.
Ja, aber klar, du kannst in Ruby ja auch eine Klasse machen, die eine Methode hat, die Plus heißt.
Ja, aber bei Python ist es dann wirklich auch das Pluszeichen, was du dann.
Ja, das ist es in Ruby auch.
Ja, gut, dann ist ja quasi fertig. Dann verstehe ich gar nicht, warum man das in Ruby so macht.
Ja, also wie gesagt, ich habe in Ruby bis jetzt auch irgendwie nur, als ich irgendwie noch jung und dumm war, Monkey-Patching betrieben. Ich kann es verstehen, es gibt Sachen, also ich glaube, es gab mal irgendwelche Änderungen in Ruby-Core-Klassen, die dann quasi Rails gebrochen haben und dann hat das Rails-Team halt diese Änderungen wieder zurückgepatcht, dass Rails noch funktioniert hat oder so. Aber naja. Ich weiß nicht, also gut, es ist halt immer die Frage, wie sehr schießt man denn sich ins Knie? Ich kann schon verstehen, dass man sowas wie Pointer-Arithmetik nicht in seiner Programmiersprache drin haben will, weil man sich damit halt sehr, sehr doll ins Knie schießen kann. Mhm. Wohingegen jetzt Operator-Overloading, naja, gut, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dein Programm sich irgendwie anders verhält, als du das eigentlich erwartest, aber du hast halt nicht gleich riesige Sicherheitslücken und Memory-Leaks und sonst irgendwas potenziell in deinem Programm. Hm. Naja, aber wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Ich weiß gar nicht.
Irgendwas.
Über den NS-Hipster.
Der Hipster, genau.
Genau, der ist 2 Jahre alt.
Gut. Dann WRK.
Work ist ganz nett. Das ist so, irgendwie bin ich letztens drauf gestoßen, das ist so ein kleines, schnelles, schickes HTTP-Benchmarking-Tool, womit man irgendwie Web-Applikationen benchmarken kann. Also so ein bisschen wie Apache Benchmark, nur neuer, schneller und man muss nicht die ganzen Apache-Utils mit installieren und man kann es, wenn man Bock drauf hat, in Lua skripten. Finde ich ganz nett. Habe ich jetzt letztens mal ausprobiert und tat, was es soll.
Dann so, machst du doch noch ganz viel mit JavaScript, Highlight.js.
Ja, genau, aber das sind jetzt tatsächlich so Dinge, die ich für diese Präsentation benutzt habe. Highlight.js ist eine Syntax-Highlighting-Library in JavaScript, die embeddet man einfach, initialisiert da irgendwie, also ruft eine Funktion auf, dass das ganze Zeug initialisiert wird und dann Syntax-Highlightet der Code-Blocks. Also wenn ich quasi ein HTML habe und da ist Code drin, dann erkennt er da automatisch oder versucht es zumindest, erkennt er die Programmiersprache und macht dann Syntax-Highlighting für. Und ich kann irgendwie unterschiedliche CSS-Styles laden und dann irgendwie halt auch unterschiedliche, ich kann jetzt sagen, ich möchte ein GitHub-Syntax-Highlighting haben oder ich möchte irgendwie ein, andere Dinge und das ist ganz hübsch und funktioniert so ganz gut. Also für meine Zwecke hat es ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, DeckJS ist so eine JavaScript-Library, mit der man mit dem richtigen Markup ganz hübsche Präsentationen bauen kann, die dann halt im Browser laufen und bei denen man zoomen kann, bei denen man irgendwelche Videos embedden kann. Alles, was man irgendwie im Webzeug machen kann, geht dann halt auch mit Präsentationen. Und ich finde halt irgendwie, ich möchte jetzt nicht keine Präsentation machen, bei der ich nicht mal einfach irgendwie mit Command Plus oder Minus Text rein rauszoomen kann, wo ich nicht mal was markieren kann oder wo ich nicht mal irgendwie sonstige Dinge tun kann, die halt irgendwie jeder Browser kann. Daher finde ich das ganz cool. Und ja, wie gesagt, ich habe früher mal sowas selber gemacht, so mit Slideshow und dann CSS-Transitions und so. Und das hat dann irgendwie auf den meisten Browsern funktioniert, aber dann doch nicht so ganz. Und ich bin sehr froh, dass es mittlerweile eine große Auswahl an Bibliotheken gibt, die mir sowas abnimmt und die einfach dann da schöne Slides draus machen. Kommen wir zum letzten Capybara-Screenshot, wo wir es von Browser-Testing und sowas schon vorher hatten, habe ich jetzt letztens mal benutzt und ist cool. Das ist ein kleines Ruby-Gem, was ich einsetze, was automatisch mir in meine Tests, also wenn ich schreibe hier meine Tests mit Capybara und mit Cucumber, was so beides so Ruby-Bibliotheken sind. Daraus generiere ich dann zum einen für meinen Jenkins XML-Dateien, dass der weiß, welche Tests fehlgeschlagen sind und welche nicht. Zum anderen generiere ich zusätzlich noch HTML-Reports, dass wenn Tests fehlgeschlagen sind, dass ich da das in einem schönen klickbaren Format habe und durchgucken kann. Und wenn ich dieses Gem inkludiere, dann speichert er auch automatisch von den fehlgeschlagenen Tests zum Zeitpunkt, an dem der Test fehlgeschlagen ist, ein Screenshot von der Webseite, speichert den ab in ein bestimmtes Verzeichnis und inkludiert den zusätzlich noch in den HTML-Test-Report, sodass ich sofort unter dem Link, quasi unter dem Test-Report von dem fehlgeschlagenen Test auf einen Screenshot klicken kann und dann sehe ich, was fehlgeschlagen ist. Was ziemlich cool ist.
Cool. Okay, dann noch Programm. Und,
oder? Ja, das ist Felix, glaube ich.
Genau.
Genau, das Programm oder Programm.com. Wenn man nichts zu tun hat und wenn Mediengewitter mal wieder down ist, hat man hier quasi lustige Seiten, lustige Bilder, und wo man durchgehen kann. Und das Coolste ist, warum die Seite eigentlich awesome ist, weil sie WebM-Videos anstatt GIFs haben. Das heißt, du hast einfach quasi die coolsten GIFs, nur echte Videos. Und du kannst das mit J&K und so benutzen, glaube ich.
Und
lustige Bilder. Genau.
Okay, also habt ihr auch wieder ganz viele lustige Sachen entdeckt. Ja, dann sind wir durch diese Sendung.
Durch.
Also durch mit den Nerven auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch wieder eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Mhm. Und bitte nehmt davon Abstand, im Vatikan anzurufen und zu fragen, ob der alte und der neue Papst irgendwie zusammen Fußball gucken.
Ach so, Sexabend.
Weil die sind genervt.
Hab ich gedacht.
Was?
Was?
Und die Sexabend zusammen gerade.
What? Nein.
Oh, Alter.
Oh, yeah. Nice.
Warum? Das ist
warum?
Beim Fußballspiel. Das ist auf so vielen
halt,
Ebenen.
Ja, du musst dann halt auch fragen, wer jetzt von den beiden Brasilien ist.
Wieso Brasilien?
Oh Gott, Felix.
Und welcher Deutschland ist?
Felix.
Es geht um Argentinien und Deutschland, nein, die als nächstes spielen.
Ja.
Ja.
Aber das wäre davor lustiger gewesen.
Quasi. Ja. Aha. So. Gut. Ja, du hast komische Fantasien, ja, in deinem, weiß, Kopf.
Nice. It's alright.
Aber vielleicht darfst du auch deswegen regelmäßig in diese Sendung kommen.
Oh, das ist schön. Ja. Danke.
Also, wollte ich nur sagen, der Papst, der eine guckt vielleicht und der andere geht früh ins Bett. Und sie gucken wirklich zusammen. Aber
bitte?
Ganz, ganz wichtige Neuigkeiten, die hier über Twitter
nicht
vorbeifliegen während der Sendung. Okay, ja, ich wünsche euch, wie gesagt, wie immer eine frohe Zeit und was weiß ich, macht jetzt aus diesem Fußballfest noch eine tolle Party oder auch nicht. Nächste Party Woche ist dann auf jeden Fall vorbei mit diesem ganzen Blödsinn. Dann könnt ihr auch wieder auf Pornhub und PornTube und YouPorn.
Aber es sind alles die gleichen und das wisst ihr.
Egal, also ihr könnt auch wieder da vorbeischauen. Sind alle da freuen die sich auch wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye. Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao. So. So, ich mache jetzt hier mal die Hindenburg aus.